hier seid ihr wieder genau richtig beim Stargate Podcast. Ja, den einzigen, die es gibt, anscheinend. Zur Folge 264 bereits von diesem Podcast. Und dieses Mal sind wir wieder zurück auf Atlantis mit Thomas, der sein Paddelschamper genommen hat oder eben durchs Gate gegangen ist. Hallo Thomas.
Nee, ich mach das wie die Uri. Ich tauche einfach irgendwo
auf. Du tauchst einfach aus. Sehr gut. Das ist natürlich noch beeindruckender.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Clemens.
Ja. Hallo. Ja, also wie gesagt, hatte ich ja eben gesagt, ne? The Return heißt es. Im Deutschen dann die Rückkehr Teil 1. Und zu den Daten, Fakten, wieso lädt denn die Seite noch? Okay, ich habe die vor einer Minute geöffnet. Warte mal, kann ich das hier irgendwie? Egal, da gehe ich erstmal das andere durch, was ja schon offensichtlich ist. Regie Brett Turner und dann Drehbuch Martin Gero. Quote 0,97 Millionen, 8,3% Senderanteil. Und die eine Website lädt ich nicht, da muss ich es von der jetzt nehmen, von stargatewiki.de. Deutschlandpremiere da laut 19.12.2007 und Weltpremiere 22.09.2006. Dann, was war noch? Ach so, die Sprachen wollte ich mal runterscrollen hier. Okay, ist eigentlich überall, glaube ich, gleich, außer in Japan heißt es Rückkehr nach Hause, erster Teil. Aber ist ja ähnliche Aussage, sage ich mal.
Genau. Wobei es bei The Return ja gar nicht darum geht. Also,
ja, eigentlich. Ja,
vermutlich.
Stimmt. Es geht ja eher um eine andere.
Geht ja um einen anderen.
Andere Rückkehr, ja, das stimmt. Oder könnte man doppeldeutig sehen oder nur.
Wobei, nach Hause kommen die ja auch. Also.
Ja, deshalb ist vielleicht, kann man interpretieren, aber ganz falsch wäre es nicht. Genau, das hatten wir. Ja, nö, dann können wir gerne reinstarten. Wo geht's denn heute los?
Wir haben wieder ein Voiceover Previously On. Das schenken wir uns wie üblich. Wir sehen, wie die Daedalus sich im Weltraum bewegt. Und dann wechseln wir auf die Brücke. Besagtes Schiffchen. Und McKay steht da und hält einen Monolog und sagt dann, ja, hier, also stellt euch vor, ne, man ist in Atlantis und möchte jetzt zur Erde und ja, wegen gewisser Umstände, ne, also, dass er es verkackt hat, will er an der Stelle natürlich nicht sagen, hätte man halt kein ZPM mehr, ne, dann ja, könnte man jetzt entweder die Daedalus nehmen und 3 Wochen lang Eier schaukeln, ne, bis jetzt, ne, ich habe euch hier, ich gebe euch hier die Charter, nee, Quatsch, er sagt es andersrum, McKay-Charter, Daedalus, Intergalactic Gate Bridge und er hätte 34 Gates, hätten sie irgendwie in Reihe und Glied aufgereiht zwischen den beiden Galaxien, um dann diesen Leerraum zu überbrücken und ja, ne, also hier, ne, stellt euch vor, ihr geht auf einer Seite in Atlantis rein, boom, ne, ein Makro, was er geschrieben hat, wird dann jedes Gate dann irgendwie dazu bringen, das Ding zu buffern und dann einfach weiterzuleiten und ja, dann zum nächsten und immer so weiter und bis du dann hier an kommst und dann sieht man auf dem Monitor das Ganze auch nochmal und ja, ne, hier in der Midway Station geht man dann aus dem Pegasus Gate System raus und geht dann ins heimische, ins Milky Way Gate System mit einem ähnlichen Makro. Ja, ne, der Aufdesign von mir sagt da, ne, das wird euch dann zum SGC vorwärts transportieren. Ne, ein bisschen mehr als 30 Minuten. Ne, ihr könnt jetzt applaudieren. Was mir an der Stelle auffiel, das stimmt irgendwie nicht so ganz. Der erste Teil, ja, ne, er erzählt ja, dass man die Void zwischen den Galaxien, also den Leerraum überspringen könnte, ne? Und das heimische Gate-System ist ja auch ein anderes als das in der Pegasus, ne? Also da brauchst du ja dann ein ZPM und brauchst 8 Symbole und hast du nicht gesehen. Das funktioniert ja so nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du so eine Midway-Station brauchst, um aus dem Pegasus-System in das heimische System zu kommen. Also dass es da irgendwo eine Schnittmenge gibt, was von beiden ohne ZPM erreichbar ist, ne? Dafür bräuchtest du so eine Midway-Station. Um da hinzukommen, bräuchtest du vermutlich auch so eine Gate-Reihe, aber ne, das ist ja auch das, was er hier erzählt, aber dann sagt er, ne, also hier von wegen, ja, ne, man ist dann im heimischen Milchstraßensystem und würde dann weiter transportiert, weiter, das klingt irgendwie merkwürdig, wenn ich im heimischen System bin, dann brauche ich ja nur die Erde anwählen, also da brauche ich ja gar keinen, also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also eigentlich bräuchtest du nur halt das Äußerste, also irgendwo am Außenbezirk, wobei bräuchtest du noch nicht mal. Also theoretisch bräuchtest du, also wenn es keine Schnittmenge gibt, ne, meinetwegen, also du hast zwei Kreise und da ist in der Mitte irgendwo muss dann die Midway Station hin, ne, das kann ich mir ja noch vorstellen, ne, dass du dann sagst, okay, vom Platz A, vom letzten Punkt in der Pegasus-Galaxie, machst du jetzt eine Gatekette bis zu der Midway Station und dann von da aus nochmal bis auf den ersten Punkt in der heimischen Galaxis. Ja, aber ja, wie viele sollen denn das sein? Also du kannst zwischen den Gates kannst du eine halbe Galaxis oder eine ganze Galaxis durchqueren. Also so groß wird diese Void jetzt gegebenenfalls auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Also er erklärt es hier am Anfang richtig und dann wird es dann falsch. Ist irgendwie merkwürdig.
Ohne Kaffee aufgestanden, also.
Ja. Na, also man sieht es auf dem, auf dem Bildschirm auch nochmal, ne, dass dann hier so die Punkte abgegrast werden. 30 Minuten erwartet. Auf Applaus bekommt ihn auch und er sagt ja, ganz bescheiden, ja, danke, 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 hört auf, man hört dann auf und ja, Midway Station wäre auf jeden Fall noch nicht komplett, ne? Wir werden das System jetzt heute mal ein bisschen testen mit dem Puddle-Jumper und will dann noch irgendwie weiter ausholen, dann kommt Caldwell da aber dann dazu in den Raum und sagt dann, ja, okay, Show and Tell ist vorbei, ne? Sofern Test wird jetzt beginnen, ne? Bitte an die Station und die Crew bewegt sich dann und McKay bleibt dann mehr oder weniger alleine da so stehen, sondern ja, okay. Wir sehen dann, wie die Daedalus aus dem Hyperspace fällt und bei dieser besagten Midway Station ankommt. Wir sehen so einen Shot von außen, also es ist wirklich noch im Aufbau begriffen, ist mehr so ein Gerüst und zwei Stargates jeweils eins auf der jeweils einen Seite. Und man sieht halt auch, wo sie hinzeigen in die Pegasus-Galaxie und in der anderen Seite Richtung Milchstraße. Hier wusste die IMDB, weil man, wenn man in die Pegasus-Galaxie guckt, dass man den Andromeda-Nebel nicht sieht, weil die deutlich, deutlich größer ist und das müsste man eigentlich sehen. Haben sie hier einfach nur irgendwie ein bisschen falsche Bilder eingespielt oder unvollständige. Ja, auf der Brücke geht es auf jeden Fall weiter. Ne? McKay ist da an seinem Computerchen und sagt dann, ja, na, alle Systeme sind und dann bricht er irgendwie ab und kommt, hä, was ist los? Ja, da gibt es hier irgend so ein komisches Echo auf den Annäherungssensoren, aber wird jetzt den Test nicht beeinflussen. Aber ja, okay, wir können loslegen. Wir wechseln nach Atlantis. Dort ist es Tag. Wir sehen einen Puddlejumper, der in den Gate-Raum runtergelassen wird. Das Target ist schon aktiv. Ja, Shepard übers Radio sagt das auch nochmal überflüssigerweise. Ne, das Gate ist angewählt. Ne, Forwarding Makro ist hochgeladen. Rhea guckt dem Ganzen dann zu und antwortet ihm dann über ihr Headset. Sofern, ja, John, kannst loslegen. Und Shepard, ja, okay, dann mache ich das. Und der Puddlejumper verschwindet im Event Horizon. Und ja, wir sehen den üblichen Wurmloch-Effekt, aber da sind zwischendurch irgendwie so orangen Effekte zu sehen. Das sind vermutlich die Gates, wo er dann durchpassiert irgendwie.
Ja, hätte ich auch so interpretiert, ja.
Ja, und dann sehen wir auf der Midway Station, wie Shepards Jumper auf der einen Seite herauskommt und dann abbremst und ja, dann in diesem Zylinder halt steht. Wir sehen die Daedalus da drüber und McKay dann an Bord auch so. Ja, wir haben Kontakt und hier, ne, Caldwell direkt Colonel Shepard. Pünktlich, wie ist denn ihr Status? Und sagte, ja, fühlte sich ein bisschen merkwürdig an, aber ich bin in einem Stück, würde jetzt auch weitermachen wollen. Und Shepard, also das wechselt dann immer zwischen der Brücke, also man hört diese Unterhaltung, das kennt man ja öfter, diese Shots. Na, er macht das Makro jetzt irgendwie an und initiiert die Dialing Sequence. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, ist dieses Makro überhaupt. Also, dass man das im Jumper selber machen müsste, das ist irgendwie merkwürdig, weil du wirst ja nicht rematerialisiert. Also, du kannst dem nächsten Gate ja überhaupt nicht sagen,
Ja, stimmt. Ich
dass du da kommst
kann
und
mich
was es dann tun
nehmen,
soll.
ja.
Also, ich hätte verstanden, hätte McKay jetzt hingegangen, hätte die Stargates manipuliert und hätte da ein Makro reingeschrieben, dass es
Ja.
die Stargates das machen. Also, du wählst Stargate A an und dann passiert der ganze Rest automatisch. Du bist dann an der Midway Station rauskommst, dann betrittst du das nächste, Makro, Makro, Makro. Aber das macht irgendwie kaum einen Sinn. Also, das ist Quatsch. Ja, aber wenn wir schon bei McKay sind, das Stargate wird angewählt, aber dann sagt, nein, 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 das ist aber komisch und ja, komm, hier sollen wir ihn denn dann aufhalten? Nein, nein, ne, da ist irgendwas, das hat ja nichts mit dem Test zu tun, aber unsere Sensoren, die funktionieren irgendwie nicht richtig und Shepard ist scheinbar ein bisschen ungeduldig, weil er sagt, ja, Daedalus, ich bin immer noch ready hier und Caldwell will dann bei McKay wissen, ja, soll ich ihn jetzt da irgendwie losschicken? McKay, ja, ein bisschen abwesend, ja, wird schon gut gehen. Und Corporal schaut ihn dann fragend an. Ja, nee, der wirklich, er kann losgehen. Go ahead, go ahead. Colonel Shepard, you have a go. Und Shepard ja, bewegt dann den Jumper auf das neue Gate zu, auf das andere Gate Richtung Milchstraße zu. Ja, der Jumper verschwindet. Das bestätigt auch McKay an Bord. Der Daedalus, er guckt aber immer noch auf seinen Computer. In der Zwischenzeit, ja, im heimischen Kontrollraum sehen wir Harriman sitzen, Landry dann daneben, der aufs Stargate guckt. O'Neill ist auch da. Er beschwert sich so ein bisschen, ja, der ist auch ein bisschen spät, ne? Und Landry lacht und sagt, ja, 3 Millionen Lichtjahre. Ne? So von wegen, da gibt es vermutlich nicht sowas wie spät und ja, okay. Und Landry dann, ja, du bist doch einfach nur sauer, dass du hier nicht den Jungfernflug selber machen könntest. Und dann O'Neill so von wegen, ja, mir gefällt beides, ne? Jungfern und Flüge und beides zusammen. Und ja, Landry unterbricht ihn, aber du bist auch kein Testpilot mehr, Jack. Und O'Neill, ja, hat der Präsident auch gesagt. Und dann werden sie beide aber unterbrochen, weil das Stargate aktiviert. Harriman gibt das auch überflüssigerweise weiter. Und dann sehen wir den Puddle-Jumper. Auch das wäre sowas, weil du hast ja normalerweise die Iris, die hochgeht. Wie gibst du das Signal ab, dass du jetzt derjenige bist, der da ankommt, wenn
Ja.
du dematerialisiert bist? Das macht auch
Ja,
keinen Sinn.
sagt halt, da kommt in 30 Minuten wer durchdismisst zu uns.
Ja.
Also,
Na, also, ne,
ja.
ich kann verstehen, ne, wenn das Makro jetzt anders funktionieren würde, das wählt die Gates in Reihe an, aber das würde ja nicht funktionieren. Also du musst ja, kannst ja nicht eine eingehende und eine ausgehende
Nee.
Verbindung gleichzeitig haben, dass du so eine Art Brücke dann da machst. Also wie auch immer das funktionieren soll, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. O'Neill ist auf jeden Fall begeistert, wäre ja auch mal an der Zeit und Shepard entschuldigt sich. Ja, tut mir leid. Willkommen auf der Erde. Shepard bedankt sich. Landry, gib noch an, du weißt, wo der Parkplatz ist und ne, wir debriefen, wenn du hier fertig bist und Shepard bestätigt das. Der Puddlejumper schwebt nach oben und Landry und O'Neill machen sich von dannen. Und wir machen uns jetzt auch von dannen. Es geht nämlich auf der Daedalus weiter.
Kleinman meint dann, dass man jetzt hier Daten erhält. Also der Jumper 3 ist gut da im Stargate-Kommando angekommen. Das hat alles funktioniert. Ne? Cold Warrior Mission erfüllt. Rodney schaut nochmal auf ein Tablet und ja, natürlich hat es erfüllt, aber hier haben wir schon irgendwie das nächste Problem. Und was denn für ein Problem, meint Cold Warrior? Naja, sagt McKay hier, die Sensoren, die haben irgendwie Schwierigkeiten, das zu bestimmen, irgendwie aufgrund dieses Doppler-Effekts. Und was ist denn das jetzt hier? Fragt Cordwell nochmal zum zweiten Mal. Und McKay sagt, ja, das ist irgendwie wohl ein Fremdobjekt, das an hier Punkt 999 hier Lichtgeschwindigkeit reist. Und ja, es kommt wohl auf uns zu. Und ja, es ist alles ein bisschen kryptisch und so ganz weiß man noch nicht, was da los ist. Später auf dieser Station, Jumper 3 kommt durch das Gate da und hält dort kurz an. Und Kleinmann meint, ja, wir haben Kontakt, das ist Colonel Shepard, der ist jetzt wieder zurückgeflogen sozusagen.
Ja, was ein bisschen merkwürdig ist hier von wegen dieser Data-Burst, wie kam der da hin? Also normalerweise braucht man mit der Verständigung von der Erde über die Distanzen ein offenes Stargate.
Ja, stimmt.
Also auch irgendwie
Das.
merkwürdig. Haben die da in der irgendwie, keine Ahnung, was, Radiobrücke gebaut oder irgendwie sowas? Ich weiß
Die
es
haben
nicht.
eine Radiobrücke mit irgendwie Alcaches gebaut, die sie
Ja.
entwendet haben von Jaffa. Ja, irgendwie so. Genau, Cordwell begrüßt den Colonel, ne, schön hier zurück im Nirgendwo nach dem Motto. Und er bedankt sich und hat wohl irgendwie auch Pizza für alle von Atlantis mitgenommen.
Nee,
Ich
anders,
glaube.
er war ja auf der Erde, er hat Pizza von der Erde mitgebracht oder
Genau.
so.
Und.
Für Atlantis.
Ja, hatte ich ja gesagt, oder?
Nee, du hast gerade von Atlantis. Pizza von Atlantis, wäre gut.
Achso,
Er hat die einmal rumgeflogen zur Erde, hat denen die gezeigt und ist wieder zurück.
Genau, nee, wir nehmen die, unsere schmeckt besser. So. Und er will halt das Makro da hochladen und anwählen und dann will sie noch essen und Pizza, bevor sie kalt ist. Und Cordwell verneint es aber erstmal, ne, weil man hier die Nummer erstmal auf Eis legen würde. Man würde wohl nämlich Gesellschaft erwarten oder irgendwas. Hatten wir eben schon vernommen. Was genau, erfahren wir da auch gleich. Ja, etwas später, John ist dann also vom Jumper zur D-D-Lab Daedalus gewechselt und sitzt dann im Besprechungsraum mit Cordwell und mehreren Crew-Leuten. Ja, Rodney ist ein bisschen so im Vortragen, Vorlesemodus, wie so oft, und der meint eben, dass es sehr schnell sich wohl bewegen würde und müsste halt eine ganz unglaubliche Technologieleistung sein, im Vergleich, also um im Hyperraum zu reisen. Und er also sagt, wenn es jetzt vielleicht ein Schiff wäre, dann wäre es immer noch eine Million Jahre würde es dauern, nur um die Milchstraße zu erreichen. Und Caldwell meint, ja, so nah an der Lichtgeschwindigkeit, das muss dann nicht auch die Relativität berücksichtigt werden. Und McKay bestätigt, dass ja die Leute an Bord, also vorausgesetzt, das sind überhaupt Menschen, würden eben vielleicht nur 12 Jahre leben, also ein paar Stasiskammern, und dann lachen sie. Und so, ich meine, ja, lachen sie nicht hier bewusstlos, also metaphorisch. Und Shepard meint, also vorausgesetzt, es ist ein Schiff und ankommen, also die kommen hier an und das sind dann irgendwie Menschen. Ja, was machen wir denn dann mit denen überhaupt, fragt Cordwell. Und okay, ja, halt Kontaktaufnahme, ganz klar, ne, es ist wohl eindeutig irgendwie für ihn. Ja, was sollen wir denn da jetzt machen, meint Cordwell. Und Shepard, naja, irgendwie kann man nicht irgendwie hupen oder so ins Fenster runterkurbeln, also mit Oldschool-Auto-Slang. Also, ja, Tom Paris der Folge irgendwie. Ist ja auch so ein Autonarr. Cordwell meint dann, ja, ich, okay, also können wir nicht irgendwie die Geschwindigkeit da angleichen, so nach dem Motto, also das Schiff ist ja, ne, sehr schnell und sowas. Und McKay sagt, nee, das können wir eben nicht. Selbst wenn wir es schaffen würden, halt wäre man noch immer diesen Dilatationseffekt ausgesetzt und man wäre jahrelang dann, also außerhalb der Erde, und dann ist also kein Kontakt wäre da möglich. Und ja, Shepard fragt, ob ein Überhol, also können wir nicht hier mit unserem Hyperantrieb da überholen, den irgendwas, oder ja. McKay meint dann, naja, das, also man würde direkt an uns vorbei huschen sozusagen und wieder in den normalen Raum fallen, weil eben die Subleitmotoren nicht in der Lage wären, diese, also auf die so eine Geschwindigkeit, also Lichtgeschwindigkeit eben zu beschleunigen. Und Shepard meint, ja, dann müssten wir die halt irgendwie maximal so modden oder wie auch immer, dass die das halt mal kurz können oder so. Also, ja. McKay so, naja, ich meinte, könnte funktionieren. Also zumindest sollte man in der Lage sein, genug, also in dieser Reichweite zu bleiben, um da ein paar Sensoren Werte irgendwie, also irgendwas zu sammeln wenigstens, also so, aber mehr wohl nicht, ne? Und Cordwell, ja, dann machen sie es halt so. Ja, und Cordwell sagt auch, ich lasse jetzt mal Atlantis wissen, dass du später rüberkommst. Rodney geht dann zu John und McKay meint dann, hast du wirklich hier die für alle Pizza bekommen? Also ist er gleich hellhörig, das hat er. Und na, halt, ne, es wäre ja schon schade, wenn das verschwendet wird, wenn wir da alle, ne, und so. Und na, John starrt ihn nur an und McKay so, ja, okay, aber dann lösen wir das zuerst. Also, weil er schon so skeptisch guckt und naja, gut, jetzt wird die Pizza halt wohl erstmal warten müssen. Später die Daedalus reicht in den normalen Raum. Und Kleinman meint, man hat hier fast alle Supply Engines da flott gemacht oder wie auch immer. Und McKay meint, ja, sie werden in 3, 2, 1 an uns vorbei fliegen sozusagen, und dann wechselt zu diese Ex Ansicht zu so einer externen Perspektive, und man sieht so ein unscharfes Dingens da kurz vorbei rasen, und ja, es ist dann auch ein Schiff, und ja, ist aber jetzt nicht zu erkennen. Also es geht wirklich so ein, wie so ein Lichtgehusche von einem ganz schnellen Objekt halt. Rodney schaut aufs Tablet und findet das interessant und Cordwell, ja, warum? Naja, das sind wohl die Lesungen, wenn sie korrekt sind. Also, um vollkommen fair zu sein, ne, sie sind es nicht vielleicht und blablabla. Und Shepard so, Rodney, ja, es ist ein altes Kriegsschiff, ne, möglicherweise auch Aurora-Klasse, meint McKay. Und wer fliegt denn das? Fragt Cordwell, naja, ich nehme an, die Ancients werden es ja fliegen oder wie? Und Cordwell, naja, aber seit über 10.000 Jahren gibt es doch keine mehr hier. Und Rodney so, Relativität, hallo, schaut doch mal, denkt doch mal, die, also für die ist nur eine Handvoll Jahre vergangen. Und Shepard, ja, so haben die denn da keinen Hyperantrieb? Und McKay meint, ja, der war vielleicht da im Kampf gegen die Wraiths beschädigt, ne? Und dann ist es eben die ganze Zeit passiert und vielleicht, ja, waren sie da gezwungen, also nahe wie möglich an die Lichtgeschwindigkeit da weit so weiterzumachen. Das würde da wohl erklären, wie sie da 1 Million Lichtjahre von Pegasus entfernt waren, ohne vor 1 Million Jahren da gehen zu müssen.
Hier zwei Anmerkungen dazu. Zum einen, während der Aufnahme, wo Caldwell fragt, wer denn das fliegt oder so, sieht man einen Tonarm, also so einen Mikrofonarm, der ins Bild ragt. Also, und was natürlich auch merkwürdig ist, dass McKay hier sagt, also nee, nicht, dass McKay das sagt, aber was merkwürdig ist, ne, er merkt ja an, ne, hier von wegen, vielleicht sind sie beim Kampf mit den Wraiths irgendwie beschädigt worden und haben deshalb keinen Hyperdrive. Sorry, die Antiker wissen, dass, ne, die kennen die Relativität. Also die wissen, dass sie Zehntausender, Hunderttausender, was auch immer, wie viele Jahre sie brauchen, ne, selbst mit ihrer Lichtgeschwindigkeit, um ihr Ziel zu erreichen. Das macht keinen Sinn, dass sie das tun. Also,
Ja, das ist
das
irgendwie.
bringt so null. Ja, ne, also die fliegen ja jetzt durch den Leerraum. Also ich hätte verstanden, ne, dass sie vielleicht sagen, so von wegen, hey, okay, ne, wir fliegen jetzt den nächsten Planeten an, wo auch immer sie herkommen, vermutlich, dass sie dann irgendwo landen. Also die haben ja Schaltpläne, die sind hochtechnologisiert, dann baut man halt ein paar Jahre an einem neuen Hyperdrive-Antrieb. Ne, sucht sich einen schönen Planeten oder so, guckt, wo man dafür das Material kriegt, aber dann irgendwie 1 Million Jahre da durch den Leerraum zu fliegen, das macht keinen Sinn. Das ist totaler Schwachsinn.
Ja, es geht auch nur das Schiff dann irgendwie, also wird ja dann auch nicht besser
Ja.
dadurch, dass die die ganze Zeit rumfliegen. Also ja, es ist ein bisschen kurios auf jeden Fall, das zu tun, aber gut, wer weiß, was die da immer vorhaben oder keine Ahnung. Da denken sie vielleicht, sie werden nicht entdeckt von Rays oder weiß ich auch nicht. Genau, ja. Cordwell meint dann ja, sie kennen die Subspace-Spezifikation da besser als ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob dann Aurora-Klasse-Schiff irgendwie die Macht hat, das so zu machen. Und na, vielleicht haben sie ein ZPM, meint McKay, und ja, das könnten wir doch rausfinden, das wäre doch ja, nicht schlecht so. McKay sagt, okay, wir müssen ihnen irgendwie eine Nachricht schicken, bevor sie halt außerhalb der Reichweite springen und sowas sagen wie, ja, wir sind Menschen von der Erde, derzeit sind wir da auf Atlantis, jabadabadaba, und ja, Shepard, warum fragen? Wir sind nicht einfach, ob sie langsamer werden könnten. Kleinmans Konsole piept dann irgendwie und dann stellt Kleinman fest, dass sich das nicht identifizierte Schiff verlangsamt. Und Shepard so, hö, vielleicht haben sie mich ja gehört. McKay schaut dann auf die Konsole und nee, sie haben uns gesehen. Sie bremsen sich nicht nur, sondern was? Das ist völlig komisch übersetzt. Sie schlagen auf die Bremsen etwa so 27 Gänse. Okay, verstehe ich nicht. Gut. Gänse?
Gänse?
Was für
Ne, achso,
Gänse?
G. Nein, 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 nein. Also, ne, sie drücken auf die
Auf
Bremse
die.
und halten jetzt
Ja.
irgendwie 27 G, also
Ach
Gravos aus.
so, mein
Ne,
Gott.
also mit einer
Gänse,
Verzögerung.
Gänse,
Also,
Gänse. Ja.
G's.
Ja, und Cordwell, ja, was denn jetzt? Und dann ist es so, dass ein Blitz an der Vorderseite der Brücke aufploppt und es ist ein Hologramm einer blonden Frau, die alle Akte X-Zuschauer kennen werden.
Genau, sie hat auch schon mal, das ist Megan Leech, sie hat zuletzt Kira in SG-1 Staffel 3 Episode 11 gespielt. Auch
Genau, ja.
merkwürdig hier an der Stelle, sie redet ja. Ja, wie wäre es mit Zeitdilatation? Also das
Sie
könnte
müsste dann
man
sich
vermutlich
anders an. Ja.
irgendwie, ne, also merkwürdig.
Und sie sagt dann hier: Unbekanntes Schiff, ich bin Captain Helia vom lanternischen Kriegsschiff Tria. Unser Schiff hat eben Schaden erlitten. Also wir haben ihr Schiff gescannt und festgestellt, dass sie Hyperraumreisen hinbekommen. Ne? Dass sie nicht so blöd sind nach dem Motto: Wir haben da jetzt mit der Verlangsamung begonnen und wären über Hilfe dankbar. Ne? Können sie uns da irgendwie einen Transport irgendwie da organisieren und wie auch immer. Und okay, nun ja, also natürlich, das machen wir doch gerne. Also sagt das einfach ungefragt, stimmt erstmal zu. Und das Telegramm wendet sich ab gar nicht so an ihn oder reagiert auch nicht. Ne? Und dann meint Shepard, ja, ich glaube nicht, dass sie dich hören kann. Und Cordwell meint zu so, Kleinman, man soll doch jetzt mal einen Kanal öffnen. Wird gemacht und Rodney sieht ein bisschen enttäuscht aus, dass da ja, nicht mit ihm gesprochen wird irgendwie. Und Cordwell stellt sich nochmal vor, dass er eben Cordwell ist.
Das ist merkwürdig auch an dieser Stelle. Das mit den Hologrammen funktioniert normalerweise bidirektional. Also da haben wir uns ja auch schon mal mit Baal, nee Quatsch, mit Anubis oder so,
Ja,
haben wir
aber
ja schon
Baal hat
drüber
dafür auch mal ein
gelästert.
Hologramm.
Ja, wie denn das überhaupt sein kann, dass das in beide Richtungen funktioniert, aber wenn die Gur'uls sowas schon hinkriegen, dann kriegen die Antiker sowas doch auch hin. Na,
Das,
also,
ja,
dass man da
also sie
jetzt extra einen Kanal öffnen muss. Ja.
erst recht, tja, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht auch halb kaputt, niemand weiß es. Cordwell sagt dann, es ist eine Ehre oder wäre eine Ehre, ich habe gerade Wasser verschüttet, Hilfe leisten zu können, ist da auch positiv. Und Helia lächelt und das Programm geht erstmal aus. Und McKay, juhu, wir werden sie treffen. Ja, hier in Fleisch und Blut, die Ancients, ne, die wissen, wie alles funktioniert. Und das weiß noch nicht mal ich. Und was soll ich denn zuerst fragen? Ist völlig hibbelig. Und Cordwell sagt, ja, wir haben jetzt ein paar Stunden, wird es dauern, um diese Geschwindigkeit für einen Transport zu erreichen. Ja, und Shepard, ja, dann hast du doch genug Zeit, hier eine Liste zu schreiben zu McKay. Und richtig, richtig. Und er stapft da freudig irgendwie davon. Ja, und dann geht's auf Atlantis weiter. Mit Liz, die mit Teela und Ronan auf den Gate-Raum zusteuert und ja, sagt, sie waren hier kampferprobt und bereits auf dem Weg zur Erde, als ihr Hypertrieb schließlich irgendwie ausfiel und sie entschieden dann, das Beste sei es, weiterzumachen, als zurückzugehen. Ja, also er erzählt es nochmal so praktisch den anderen Leuten. Also sie, nicht er, wie komme ich denn auf er? Ronan meint dann, ja, wie viele haben denn da überlebt? Das sind wohl etwas mehr als 100. Und Tila meint ja, die Nachricht hat sich jetzt schon wohl unter meinem Volk so verbreitet. Sie glauben, dass diese Rückkehr vorhergesagt wurde und dass es eine Wende praktisch im Krieg gegen die Race markieren könnte. Wobei ich mich frage, warum? Okay, es sind 100, wahrscheinlich sind auch 5 coole Wissenschaftler, aber ja, die Race werden 100.000 oder Millionen sein und dann hast du da 100 mehr Leute, die sich auskennen. Ja, es ist so wunderwaffenmäßig vielleicht, aber gut, ich bin da nicht so optimistisch irgendwie, allein von der Anzahl 100 neue Leute. Ja, gut. Nun, das weiß ich auch nicht, meint
Vor allen Dingen ist das
ihr.
Schiff ja auch kaputt.
Ja,
Wie
das
kriegst
auch,
du das
genau.
aus dem
Also, es ist,
Leerraum in
ja,
den, na?
das stimmt, das ist nicht ganz flott. Also, naja. Und ein Schiff gegen irgendwie so eine, ja, die kommen mit, immer mit 3 Basisschiffen oder so, das ist dann, ja, na gut. Genau, im oberen Kontrollraum geht da der Techniker auf Balkon zu und hier Dr. Wir und sagt der, die Daedalus ist bereit, eben, dass da die Delegation runtergebeamt wird und wir bedankt sich. Ja, und man dreht sich zum Tor, macht nochmal hier die Jacke irgendwie schick und dann strahlt schon der Transporter da rein, also der Beamer und ja, da stehen sie da alle rum. Helia, einige Ancients, Rodney, John. Und ja, da wird sich gleich vorgestellt, ne, hier, das ist die Helia, Kapitän des Engines-Schiffes Tria. Und ja, wir lächeln, ne, Ehre, sie kennenzulernen. Und Helia bedankt sich. Und nach dem, was mir gesagt wurde, sagt die Helia, haben sie bemerkenswerte Arbeit geleistet, um unsere Stadt zu bewahren. Und wir haben halt gemacht, was uns möglich war. Dann wird Helias Gesicht irgendwie ernster und sie muss jetzt mal mit dem Anführer des Erdenvolkes, würde ich jetzt mal sagen, nennen. Wir weichen da ein bisschen aus. Ja, ich bin hier die Verantwortliche für diese Atlantis-Expedition. Und Helia so, ja, verstehen Sie mal mich nicht falsch, Doktor. Ich muss mit dem sprechen, der für alle Menschen auf der Erde sprechen kann. Was aber eigentlich keiner kann, aber das ist ja,
Eben, genau, das, darüber stolperte ich, weil
ja.
Liz antwortet nämlich auch, das kann arrangiert werden. Nein, sowas gibt es nicht.
Ja, das ist dann immer nur der US-Präsident. Das hat man schon in vielen frühen Folgen mit Goa'uld-Bedrohungslagen. Genau, das hat sich hier auch nicht geändert. Ja, und wir meint, ja, man kann da bestimmt was arrangieren, aber darf ich mal fragen, warum überhaupt? Und Helia lächelt und dann plötzlich, ja, so eine starke Konsole schießt aus dem Boden raus, ein bisschen ja, sehr unberechenbar zwischen ihr und Liz. Und sofort Ron, Non erstmal mit dem Plaster draufziehen, so ist auch, erschrickt sich ein bisschen, weil was ist denn da jetzt los, meint McKay, was habe ich noch nie gesehen hier. Helia geht zur Konsole, macht ein bisschen Handauflage und dann im Kontrollraum gehen die Bildschirme erstmal aus und wir fragen, sorry, was geht denn jetzt hier ab? Und Helia so, ja, hier, ne, danke für alles, was Sie getan haben, wir, aber hier Ihre Vormundschaft über diese Stadt ist nicht mehr notwendig. Die Stadt steht jetzt unter meiner Kontrolle. Da, 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 da.
Ist auch merkwürdig, dass sie dafür erstmal das ganze Atlantis abschaltet, gefühlt.
Das wirkt eher so bedrohlich, dass die da nichts mehr machen können. Oder ich weiß auch nicht, das ist so komisch.
Und was auch natürlich merkwürdig ist, dass diese Konsole wirklich noch niemanden auf. Das scheint ja irgendwie auf sie zu reagieren.
Da
Na,
ist ja
also wir
wahrscheinlich
sehen
so
jetzt
im
nicht,
Boden
dass irgendein
eingelassen. Da müsste
Gerät.
man so einen Umriss wenigstens sehen, wo es rausschiebt. Oder ich weiß nicht,
Nee,
irgendwie
nee,
sowas.
das nicht
Aber.
unbedingt, aber so von wegen, ja, sie hat das Antiqua-Gen.
Ja.
Aber das ist jetzt auch, ne, weil sie macht so nichts, ne? Und das Ding taucht dann irgendwie auf, also sie hält nur die Hand aus. Also ist das jetzt irgendwie ein Motion-Sensor, dass wenn du an dieser Stelle stehst und deine Hand ausstrickst, dann kommt dieses Ding raus, weil ansonsten kann das ja nur aufs Antiqua-Gen gehen und davon haben die ja genug.
Da haben wir genug
Also
Leute,
die
ja.
Menschen,
Das
also da wäre
stimmt.
schon jemand drüber gestolpert, so. Oh!
Vor allem, es ist ja auch eigentlich gleich, wenn du aus dem Gate rauskommst, dann, also es ist jetzt nicht an der Ecke
Naja.
irgendwie, ja. Ein bisschen kurios, aber na gut. Dann einige Zeit später, vielleicht auch Tage, Jack O'Neill und Richard Woolsey, eben vom International Oversize Advisory, sind da nach Atlantis gereist, sitzen am Tisch im Konferenzraum. Helia sitzt ihnen gegenüber. Und sie meint dann, dass man damals, oder man war in einem Kampf mit Racekreuzern, und ja, das waren aber zu viele wohl für uns. Da begannen wir dann zurück nach Atlantis, oder, also wir wollten zurück nach Atlantis, aber da war wohl die Evakuierung schon bereits im Gange und genau so rum. Und dann hat man, also, oder sie hat es dann beschlossen, Richtung Erde zu düsen und dann sich den Evakuierten anzuschließen. Und dann aber die Hyperantriebnummer, das schlug fehl. Und da beschlossen wir halt dann irgendwie so weiterzumachen, was immer noch komisch ist. Und wo sie meint, ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, sie müssen da schon viel durchgemacht haben. Also will da ein bisschen Interesse, weiß nicht, heucheln, aber ja, durchscheinen lassen. Und sie entschuldet, sagt Helia, den Leuten hier, ihnen und hier, super dufte Dank, ne? Aber jetzt sind wir gerade erst nach Hause gekehrt und wollen rauswerfen. Nein, aber und ja, wir dachten eben, wir würden hier nie wieder ein Auge auf diesen Ort richten und es braucht ein bisschen Zeit, brauchen wir dafür, und zwar alleine. Also schon eine Art Rauswurfgespräch nochmal. O'Neill, ja, also wir haben auch hier ein paar Leute verloren, und um die Stadt gegen die Race zu verteidigen, ne, das zählt es nicht so mit rein oder so. Und ja, aber durch ihr eigenes Eingeständnis waren sie ja auch dafür verantwortlich, die Race zu wecken, meint Helia. Wobei man ja das, also das war ja damals auch nicht so, dass man sagt, ja, wir wollen Race wecken, sondern das ist dann halt passiert, aber es ist ja nicht ein aktiver Vorgang gewesen, okay, wir wecken jetzt Race auf. Das ist ein
Ja,
bisschen,
aber
ja, sie
man
hat
kontert
schon,
ja auch gleich, ne?
genau.
Also.
Ja, und O'Neill so, ja, richtig, richtig. Und er guckt ein bisschen Lucy Hilfe suchen an, weil er da ja auch vielleicht was sagen könnte, was er jetzt auch macht zu Helia, dass man eben, und durch ihr eigenes Eingeständnis, ne, sind sie ja für die Entstehung der Race als Spezies erst verantwortlich. Und Tatsache ist, wenn es unsere Expedition nicht gäbe, gäbe es ja auch kein Atlantis hier mehr. Und O'Neill sagt auch nochmal, niemand sagt, dass die Stadt nicht euch oder dir gehört und dass ihr nicht hierher gehört. Wir sagen, es ist das, und Lucy legt deine Hand auf Shecks Arm, so um ihn ein bisschen aufzuhalten, anscheinend. Wo sie meint, was wir fragen, und Shaq, also Shaq schaut dann auf Fusis Hand so, und wo sie zieht sie zurück. Das ist ein bisschen kuriose Szene auch. Und O'Neill, was wir fragen ist, also können wir nicht hier bleiben oder wie? So. Und wo ist sie, ja, es gibt hier so viel, was wir von euch lernen können, und im Gegensatz können wir halt auch was liefern, und zwar Vorräte, Arbeitskräfte und eben unsere Art der Unterstützung, falls ihr sie benötigt, um Atlantis da wieder in früheren Glanz zu versetzen. Also, oh, Malerarbeiten, confirmed. Und Helia, ja, der Tag wird kommen, ne, an dem dein Volk hier wieder Platz haben wird, aber das ist nicht heute der Tag. Also, diese Verhandlungsrunde hat jetzt doch nicht den erwünschten Erfolg gebracht, würde ich jetzt mal sagen.
Ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Helia wollte jetzt mit dem Anführer der Menschheit darüber reden, dass man die paar Menschen da rausschmeißt.
Ja,
Ich, das
da kann es
weiß
auch,
ich nicht.
ja.
Das, da hättest du auch mit sonst, da hättest du auch mit Liz reden können.
Genau, also
Also.
es ist jetzt halt O'Neill und Woolsey geworden, die vielleicht etwas höher als Liz gelistet sind. Haha. Aber das sind ja wirklich auch nicht, wie du schon sagst, die Anführer, und selbst hätte es mit Liz reden gereicht, weil sie ja da das Sagen aktuell hat. Und da geht es ja nicht um noch andere Sachen. Aber na gut. Egal, wir gehen auf jeden Fall auf Stichwort fast schon in Lizes Büro, die da ein bisschen unsicher und ängstlich gen Konferenzraum lugt.
Ja, McKay sagt, ja, du solltest doch da drin sein. Und ja, sagt sie, ja, wir wüssten nicht, was ich da sagen könnte, was irgendeinen Unterschied macht. So ein Shepard, ja, die wollen uns hier raushaben. Und McKay, ja, wieso denn überhaupt? Ne, haben doch nur gerade mal ein paar hundert, die haben doch gerade mal 100 Leute, ne, so von wegen, die könnten uns benutzen, die brauchen uns doch vermutlich. Und ja, ne, und der Quatsch, Shepard sagt dann auch, ne, also, was ist denn dann, wenn, ne, stell dir mal vor, du bist im Krieg, bist geflohen, ne, und wenn du wieder zurückkommst, dann sitzt jemand anders auf deiner Couch, ne, wegen deiner Cheetos werden gegessen, dein Fernseher wird geguckt, und McKay, ja, okay, ich wäre okay damit. Shepard, nein, wärst du nicht. Und dann kommen Woolsey und O'Neill da raus, und man erkundigt sich, wie denn die Verhandlung gelaufen ist. Also, Shepard sagt im Englischen, how go the talks, Sir? Und O'Neill sagt, kein Talks, ne, wir haben nur zugehört. Ja, ein Transitional Meeting, sagt Woolsey, und sie wollten wissen, wie viel Zeit wir brauchen, um hier die Stadt zu verlassen. Und ja, O'Neill, ich habe mal 48 Stunden genannt, ne, außer ihr braucht jetzt irgendwie mehr. Und Lister, nee, das sollte schon ausreichen. Und okay, hey, wir können doch jetzt nicht einfach so, ne, wir haben sie doch gerettet. Und ja, dafür sind sie auch unendlich dankbar. Und das zeigen sie aber nicht. Und ja, hier, Dr. McKay, von ihrem Standpunkt aus waren sie sehr, sehr generös. Ne, von ihrem Standpunkt aus sind wir doch irgendwie so ein Hunter-Gatherer-Species, also ne, irgendwie so Scrapyard-mäßig, Plünderer und hast du nicht gesehen. Und ja, habt ihr sie denn nicht daran erinnert, ne, wenn wir sie jetzt nicht irgendwie hunted und gathered da in der Void zwischen den Galaxien hätten, dann wären sie da immer noch drin und ja. Ja, Shepard dann auch so irgendwie. So, wer werden sie da draußen lassen sollen? Ich weiß, fühlt sich nicht gut an, die Stadt zu verlassen, zu verlieren und Lissandra. Geht nicht um die Stadt, Richard. Ne, so von wegen hier, wir verlieren hier auch die Möglichkeit, mit ne, Learn und mit Ancients zu reden, mit lebenden, atmenden Ancients und da irgendwie was von zu lernen. Und ja, sagt wohl sie, ne, über die Zeit hinweg werden sie uns wohl in die Stadt zurücklassen, nur nicht jetzt gerade. Ja, ne, also wir kriegen dann irgendwie den Benefit von Atlantis, ohne jetzt irgendwie Kosten zu verursachen oder Risiken zu tragen. Und O'Neill hakt dann auch ein, sagt dann, ja, wir haben ja auch genug in unserer Galaxie zu tun, zu tun. Und ja, hier, Shepard, Sie sind dafür verantwortlich, den Rückzug zu überwachen. Und Shepard bestätigt, O'Neill entlässt ihn dann. Und ja, O'Neill, wendet sich dann an Liz, nachdem die anderen sich abgesondert haben. Kann ich mal mit dir kurz reden? Und ja, ich wollte das jetzt nicht Frau McKay sagen. Und ja, er würde doch den Job unbedingt haben wollen. Und Liz dann, was für ein Job? Ja, die Ancients wollen eine Liaison hier irgendwie, einen abgesandten Botschafter haben. Und Liz schon, ihre Augen glänzen schon so von wegen, ja, ich würde unbedingt gerne. Und ja, nee, ist nicht du. Und Liz, hä, was, wer ist denn mehr qualifiziert als ich? Und, ja, ich kann ihr da niemanden nennen, aber das IOA will Woolsey. Und Liz total überrascht, ja, ne, und also vor allen Dingen, jetzt kommt auch irgendwas, ne, um die Ancients irgendwie zu zitieren, so von wegen, sie glauben nicht, dass du da loslassen könntest. Was hat das jetzt mit dem IOA zu tun? Ja, ne, und das dann auch, ne, wieder das Gejammer so von wegen, sie wollen uns hier rausschmeißen nach allem, was wir hier getan haben. Und ja, ne, du hast einen tollen Job hier gemacht, so von wegen, ne, tut mir leid, dass das jetzt so endet. Ja, ne, Liz sagt, ja, also, ne, man kann wenigstens irgendwie froh darüber sein, dass diese Expedition jetzt so endet, ne, es könnte ja auch deutlich schlimmer ausgehen. Und ja, ne, Liz sagt, irgendwie am Ende nochmal danke, wofür auch immer. Wir wechseln die Szenerie. Wir sind mal in Shepards Quartier, der da irgendwie sein Zeug zusammenpackt. Ronan klopft an der Tür. Tila kommt mit rein. Und Shepard will dann wissen, ob sie alle schon gepackt hatten. Und ich hab eh nix. Und Shepard grinst. Ja, ne, und Tila, ja, meistens mein Kram ist schon bei meinen Leuten. Ja, bei meine Leute will Shepard dann auch direkt wissen, wie läuft denn das da überhaupt? Weil, ne, die Antiker wollen ja auch nicht, dass die Anthusianer da auf dem Mainland bleiben. Und ja, sie haben einen Planeten für uns gefunden, ne, haben sogar ein eigenes Stargate und ja, ne, Shepard klingt jetzt, ja, und wie fühlt ihr euch damit? Da war jetzt nicht so unbedingt, dass die Rückkehr der Vorfahren, die meine Leute sich vorgestellt haben. Ja, Shepard dann so, wollt ihr noch irgendwas von dem Kram hier, ne, Johnny Cash Poster, Skateboard, Sudoku Books? Das Skateboard, auch interessant, das wechselt die Position. Also mal steht es an der Wand, an die Wand gelehnt, dann liegt es auf einer Kiste, also das wechselt so über diese Szene, ne, wäre Schnitte halt wohl irgendwie.
Eine gefährliche Race Undercover-Bombe.
Ja, ein Mimic. Wenn wir jetzt bei D&D, wäre das ein Mimic. Shepard, ja, okay, hier, Leute, ihr wisst schon, dass ihr mit uns kommen könnt. Und hier, nee, ich muss bei meinen Leuten bleiben und Ronan. Nee, er hat hier noch was zu tun. Er müsste erst dafür sorgen, dass alle Race tot sind. Und ja, Tila macht das Gegenangebot, ne? Also, nee, Shepard sagt erstmal, ja, ich musste das auf jeden Fall laut aussprechen. Und Tila sagt dann andersrum, ja, Shepard, du könntest aber auch hier bleiben. So von wegen, ja, nee, die Air Force hat andere Pläne für mich. Und ja, musste ich ja auch aussprechen. Ja, scheiße. Und dann jammern sie alle ein bisschen rum, ne? Ich bin nicht gut mit Verabschiedungen, sagt Shepard dann so von wegen, ja, Tila, wir sehen uns schon wieder, John. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Shepard dann, ja, okay, hier, ne, bevor wir uns jetzt irgendwie aufteilen, könnt ihr mir hier mit den Boxen helfen? Ich würde auch noch eine Pizza in den Ring schmeißen. Wie lange diese Pizza denn da jetzt irgendwie, die er von der Erde mitgebracht hat, da irgendwo noch rumsteht,
Wahrscheinlich, wenn sie
ist auch geil.
evakuieren, nehmen sie die wieder mit. Also in 2 Tage evakuieren.
Ja, Pizza und Bier hätten, ne, und Popcorn und Popcorn und ja, Shepard will noch irgendwas sagen, aber dann kommt so Ronan plötzlich in einem Anfall von Überschwang und Ja, grapscht sich Shepard und umarmt ihn kräftig und hebt ihn sogar hoch und ja, alle lachen und dann beginnen sie hier die Container dann da rauszutragen. Im Science Lab sehen wir Selenka, McKay und Beckett, die jetzt auch ihren Krempel einpacken. Ja, Selenka sagt deswegen, ja, er hat irgendwie eine Position an der Masuric University bevor er nach Atlantis gekommen ist, gekriegt. Da könnte er ja doch hin, ne? So also wegen, was will er denn hier, Carsten, was mit dir? Ja, hier, ne, könnte hier operieren im Stargate Command. Und McKay wird auch angesprochen, was das ist. Und sagt er, keine Ahnung, Area 51 vermutlich. Nur so von wegen, könnte ein bisschen mit dem Zeug rumspielen, was wir hier aus Atlantis mit zurückbringen. Ne, an Datenbank. Ist auch irgendwie merkwürdig, weil die Datenbank nimmst du ja jetzt nicht physikalisch mit. Also die sind ja da schon ewig mit diesen Databursts, die McKay dann entwickelt hat. Hast du alle Daten ja eigentlich schon zur Erde übertragen müssen. Also ist jetzt nicht so, als
Ja,
müsstest du
also
irgendwas einpacken. Dazu mal, sie es vermutlich eh nicht können. Also ne, wenn sie jetzt noch irgendwas sichern wollen würden, die Antike haben es ja abgeschaltet und die Menschen ausgesperrt. Das wird eh nicht funktionieren. Ja, Salenka freut sich auf jeden Fall. Er könnte sich dann mal auf ein Problem konzentrieren, ne, und nicht immer irgendwie Feuerwehr spielen zu müssen. Das ist schon irgendwie sehr, sehr frustrierend und ja, man kennt, ja, ich weiß gar nicht, ne, wie oft werde ich wohl im Stargate-Kommando, im Area 51 gefragt, den Tag zu retten. Und Beckett ist sich sicher, dass das aber passiert. Ja, aber nicht so oft, wie ich das gerne hätte, sagt McKay. Ja, Beckett wird dann ein bisschen größer. Ich sagte, ja, war eine Ehre, mit euch zu arbeiten. So von wegen mit euch beiden, eigentlich mit allen hier okay, du willst ja jetzt nicht weinen, oder? Ne, so von wegen, nein, bitte nicht weinen und Beckett, ja, jetzt habt ihr es ruiniert, ne? Tät ihm leid. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Und ja, packt dann seinen Krempel irgendwie ärgerlich zusammen. McKay, ja, hier, wir sehen uns doch noch eh am Gate. Ja, klar, nur, ich weiß gar nicht, was ich mir hier gedacht habe. Und McKay dann hinter ihm her, so, was war's denn? Und Beckett, hä, was? Wie? Ja, du wolltest uns doch irgendwas sagen. Nun bin ich neugierig. Ja, Beckett hält's kurz. Ich wollte eigentlich nur sagen, goodbye, Rodney. Ist mittlerweile Nacht geworden, wir sind in Lisses Quartier. Liz ist da am Packen, die Türklingel geht. Shepard kommt herein, hat ein Clipboard in der Hand und man begrüßt sich kurz. Er wird hereingebeten. Also berichtet dann so von wegen, ne, wir sind auf jeden Fall deutlich zügiger unterwegs. Ne, so von wegen um 8 Uhr könnten wir hier los, auf die Data los. Das wird die meisten von dem Krempel hier mitbringen. Ne, die Leutchen und andere Krempel wird dann durchs Gate geschickt. Ne, die Ancients haben ja ein ZPM mitgebracht. Ja, sagt Liz dann, dir scheint es mit der Situation jetzt irgendwie gut zu gehen. Also, nee, ich bin angepisst, ne? Also, ne, also bitte, ich bin jetzt gerade mal erst ein Viertel durch Krieg und Frieden. Ne, das hat er schon in der Folge Home erwähnt. Und ja, also Liz dann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt irgendwie für meinen Lebensunterhalt tun soll. Und also bitte, sagt Shepard, ne, jede Regierung dieser Welt würde dir einen Job anbieten. Ja, aber keinen wie diesen. Und ja, ne, wird wohl ein Abstieg sein. Ne, also, ne, du bist auf jeden Fall jetzt auf dem Höhepunkt gewesen. Und Shepard dann, ja, Leben ist halt nicht fair, ne, das ist nur ein bisschen fairer als der Tod. Und Liz dann irgendwie, sagen wir Oscar Wilde, nein, The Princess Bride, sagt er, good movie. Das Problem bei dieser Geschichte ist, auf dem Wegen, ich glaube, wobei, Shepard liest auch Krieg und, nee, warte, wer war das mit Krieg und Frieden? Ja, doch, Shepard hat
Ich
das
glaube,
mit Krieg und
Shepard sogar,
Frieden gesagt.
ja.
Ja, also, weil in der IMDb steht, so auf dem Wegen, das taucht gar nicht im Film auf, das gibt's nur im Buch. Aber er könnte es auch gelesen haben. Ne? Also dieses Zitat taucht im Film halt nicht auf. Ja, ne, Shepard, nachdem Liz dann irgendwie so ein bisschen abwesend da irgendwie sagt, so wegen hier bist du bis 8 Uhr fertig und ja, okay, und ihr. Und ja, noch ein, 200 Dinge zu tun. Ne, werd ich später am Gate sehen. Besagtes Gate sehen wir jetzt auch, es ist aktiv. Leute treten hindurch Richtung Erde. McKay ist da noch irgendwie mit Helia im Kontrollraum und sagt, ja, ne, hier der Blitzableiter im South Pier ist ein bisschen twitchy, ne, ist irgendwie kaputt gegangen. War nicht unsere Schuld, ne, muss er auf jeden Fall mal angucken. Und ja, wir werden das schon hinkriegen, Doktor. Und ja, aber hier, ne, das. Und Liz ruft dann von Rodney, nee, okay, ich muss dann mal los und Ja, unten kommt dann das große Verabschieden, Tila, ne? Ihr habt gut, wart gute Freunde zu allen Leuten, für alle Leute in dieser Galaxie. Und ja, Shepard und Tila berühren sich gegenseitig mit mit ihrer Stirn. Farewell und Take Care und Bye und hast du nicht gesehen. Und dann treten Beckett, McKay und Shepard durch das Gate. Liz pausiert nochmal kurz, guckt sich um und tritt dann auch durchs Gate. Und wir kommen auf der Erde an, beziehungsweise wir glauben, wir kommen auf der Erde an, wir sind auch auf der Erde, aber es ist wohl etwas Zeit vergangen, weil Shepard kommt nämlich jetzt durchs Gate, hat einen Wallace an der Hand, wird gespielt von Andrew Moxham, der hat zuletzt einen Sentry in Staffel 6, Episode 10 gespielt, ne, und der Wallace wird irgendwie gestützt und sagt, au, 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 und ja, hier, nimm doch deinen anderen Fuß, ne, wenn du das Gewicht darauf machst, dann wird es dir gut gehen. Hier auch zu sehen, ein kleiner Filmfehler, die haben hier unterschiedliche Patches, also hier ist scheinbar irgendwie ein neues Team zusammengestellt, wird unter Shepard, wozu auch Wallace gehört, aber die haben unterschiedliche Patches auf den Ärmeln. Colonel Shepard hatte das SGC-Schulterpatch und aber kein SGC, SG4-Patch. Er ist wohl jetzt in SG4. Dementsprechend keine Ahnung, was denn da los ist. Ja, ne, es kommen noch andere Leute durchs Gate. Babis zum Beispiel, der wird, ich weiß gar nicht, ob er was sagt, aber er wird auf jeden Fall erwähnt hier. Ne, der ist irgendwie sehr, sehr nass. Wird gespielt von James Chutter. Der war zuletzt in Staffel 9, Episode 17, ein Airman. Und Landry kommt dann dazu und sagt, ja, jetzt sag mir nicht, Colonel, dass sie hier den Uri irgendwie begegnet sind und da irgendwie sich mit denen angelegt haben. Nein, nein, Sir, nicht die Uri. Babis hat hier irgendwie die Fauna irgendwie inspiziert und hat dann festgestellt, dass der Boden da nicht sehr stabil war, ist dann irgendwie, ist in irgendeinen Teich gefallen, dann 20 Fuß runter und Wallace wollte ihm dann helfen und ja, ist auch abgestürzt und hat sich den Knöchel gebrochen. Und dann, ja, okay, sagt Shepard, ja, ich glaube, ich hätte nie geglaubt, dass ich da irgendwie Rodney McKay in meinem Team vermissen würde. Und ja, sagt Landry, ne, manchmal muss sich Chemie ja auch zwischen den Leuten erstmal entwickeln. Wir werden debriefen, sobald Wallace aus der Krankenstation raus ist. Und Shepard bestätigt das. Das Stargate wird wieder aktiviert. Das Team macht sich dann von der Rampe, von den Socken. Man will ja nicht aufgelöst werden. Off-World Activation kommt Harrimans Stimme und Herr Landry meint dann, ja, wir könnten auch eigentlich hierbleiben kurz und Colonel, wir wollen bestimmt hören, was O'Neill da irgendwie auf Fort Atlantis zu berichten hat. Und Shepard, er ist auch dahin zurück. Und ja, Woolsey hat da irgendwie ein bisschen Verstärkung gebraucht. Ne? Die Ancients fanden den ein bisschen anstrengend. Und stell dir das mal vor. Und Shepard, ja. Ja, im Gate Room geht es dann an der Stelle jetzt auch weiter.
Ja, und die Frage ist, Shepard bei dir? Jawohl, Sir, meint Shepard und Woolsey meint, die Gespräche verlaufen, ja, akzeptables Tempo hätten die wohl. Aber die wirkliche Nachricht ist eben, dass die Pegasus-Replikatoren nach Atlantis zurückkehren und einen weiteren Anlauf machen, die Stadt, ja, einzunehmen. Und tun sie das? Fragt Shepard und die. Naja, niemand scheint sich darüber ja Sorgen zu machen. Also, und Landry so, hä, wieso das nicht? Naja, das sind Asians und wo sie meint, ja, anscheinend haben diese Replikatoren eingesetzt in ihrem Basiscode, dass es ihnen unmöglich macht, ihren Schöpfern zu schaden. Das hatten wir auch schon mal gehört. Und Shepard meint ja, und die erwarten, dass es, und sie erwarten, dass wir uns finden? O'Neill meint, ja, laut Helia werden sie eben eine ziemlich böse Überraschung mehr zu spüren bekommen.
Das mit dem Finden bezieht sich darauf, dass ne, die Replikatoren vermutlich erwarten, dort die
Ach so,
Menschen
vorzufinden,
vorzufinden.
so, ja, das, okay, das haben sie ein bisschen schlecht übersetzt, genau. Ja, stimmt. Ja, und wo sie meint, also, sie können also, genau, sie erwarten hier, Doktor, was? Ach so, sie können es an Dr. McKay weitergeben und wenn sie und er die Asians nicht gerettet hätten und Atlantis in ihren Obhut gebracht hätten und Shepard, ja, ich hätte die Stadt trotzdem verloren und O'Neill richtig, John lächelt kurz, aber ist nicht ganz so euphorisch oder entspannt wie der, sieht eher beunruhigt aus wie die anderen. Und Neil meint, ja, nun sollten wir aber zu unseren Gesprächen zurückkehren, ne? Und zu den Gesprächen und Gespräche übrigens. Ja, O'Neill endet das. Gate wird geschlossen, John wendet sich an Landry und meint dann, ja, ich würde da doch gerne mal mit ihm über die Replikatoren sprechen. Und Landry so, ach, na, klingt doch alles, als wäre da alles unter Kontrolle, und geht dann weg und scheppert so, ja, Sir, ich schätze, das ist es. Also ist da ein bisschen auf dem weit hin alleingelassenen Besorgnisflur, den ich mir gerade ausdenke, in Johns Büro, der wirft einen Pfeil oder ja, ein Startbrett, das da steht oder hängt. Und ja, John grinst, also war kein guter Schuss irgendwie, wo landet auch falsch da und egal. Wir hören jetzt Rodneys Stimme über die Lautsprecher und McKay dann, ja, ich hasse es hier und, hä, was? Wie denn das? Ja, und Shepard, ja, schaut mal hier. Sie haben dir doch alles gegeben hier, was du wolltest, ein eigenes Labor, dies, das, Ananas. Und ja, es ist so groß, meint McKay. Und wir sehen dann auch Rodney, wie er da rumsteht. Ist wirklich, sieht sehr groß aus. Liegt da auf so einem Balkon, riesige Kammer und Generatoren, irgendwie sowas, Reaktor oder irgendwas ist das wohl. Und Shepard meint so, handverlesene Assistentin. Und McKay, jaha, hier, und sind aber alles Idioten oder... Ja, Shepard meint, ja, du hast doch hier sogar eine Aussage an eigenen Projekten, also versteht jetzt gar nicht so richtig, wieso sich beschwert wird, kann das jetzt nicht so nachvollziehen. Und McKay, ja, das so stimmt es ja nun nicht. Nun, also sie kann es ja alles machen, außer eben nach Atlantis zu gehen. Und Rodney seufzt dann, ja, die Wahrheit ist, meint McKay, und ja, seufzt dann noch mehr. Und Shepard, was denn jetzt? Naja, also ich will jetzt den Begriff einsam nicht verwenden, aber es gibt bestimmte Leute, die ich vermisse. Also John lächelt, also er kann es ja immer nicht so direkt der McKay sagen und so. Mich denn? Dich, sagt McKay dann, na, also, ne, wir essen doch morgen irgendwie und dann können wir noch andere einladen nach dem Motto und, ja, aber, ja, die ich vielleicht nie wiedersehe, also sogar Elizabeth, und sie hat auch irgendwie keine meiner Anrufe beantwortet und Shepard, ja, ich weiß, was du meinst, also das ist wohl ein Problem, vor dem nicht nur eine Person steht, dass Liz irgendwie nicht reagiert, wenn man sie mal anfunkt auf der Erde. Ja, McKay meint, na gut, zumindest kannst du immer noch hier mit deinem eigenen Team durchs Gate gehen, ne, und da Abenteuer erleben, so in der Richtung. Ne. Und Shepard, oh ja, das sind die Besten und Klügsten. Na, okay, bis morgen. Also, wir haben es ja vorhin mitgekriegt, die fallen da dauernd irgendwo runter. Und naja, ist jetzt vielleicht nicht so, das ist halt kein SG-1. McKay meint, na okay, ich würde es gern verpassen. Ne. Hey, weißt du, ich, und dann... John schaltet dann irgendwie das Telefon einfach aus, also ja, und ja, dann McKay so, okay, ja, ein bisschen verdutzt. Wir sind in Lizes Wohnblock und ihrer Wohnung, sitzt da auf dem Sofa und schreibt ein bisschen was. Ihr kennt die Wohnung vielleicht oder habt da das ein bisschen erkannt, wenn ihr die Folge SG-1807 Affinität gesehen habt, denn das war Tialks Wohnung. Für eine Folge zumindest, oder ja, ich glaube, mehr haben wir da nicht wirklich bekommen.
Vielleicht haben die eine WG.
So kommt's raus. Die sind eigentlich ein Paar, aber es ist so Off-Cam-Paar, ja. Ne? Wir haben es gelüftet, das Geheimnis, Leute. Was nie ein Geheimnis war, weil, also, es wusste ja keiner.
Ja, die hat sich doch, Liz hat sich doch getrennt. Ja. Ne, Tia ist doch auch wieder Single. Also. Ja.
Okay, dann hat sich da wirklich was angebahnt. Also, so kommt's raus. Mal gucken, ob ich da irgendwie Sekundärliteratur oder irgendwas zu finde. interessanter Fakt auf jeden Fall. Genau. Wir sehen da auch es ist die Pizza-Folge, eine leere Pizzaschachtel auf dem Stuhl in der Nähe liegen.
Das ist vielleicht noch die zurückgebrachte aus Atlantis.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Die er erst nach Atlantis gebracht hat, 3 Wochen später beim Rückzug.
Steht drauf Stiftung Zahntest oder so. Genau, dann klopft es wohl an der Tür, ne? Liz steht da auf und schaut mal durch das Spionageloch und seufzt, weise guckt da durch und ja, will wohl gar nicht so den Besuch, der jetzt in Form von Carson Beckett kommt. Und so, hey Carson, und ja, hallo, hier, Liz. Das ist ja eine Überraschung, ne? Sie haben ja nicht auf meine Nachrichten reagiert, ne? Da dachte ich, komme ich doch mal vorbei. Und oh ja, tut mir leid, komm doch rein. Also ein bisschen so überfallartig. Ja, danke, ne? Hier, und man sieht ein bisschen durcheinander halt. Und Liz entschuldigt sich. Ich hatte hier nicht mit Gesellschaft gerechnet, nimmt eine Strickjacke vom Boden und Carson schaut sie ein bisschen besorgt an, so halb, okay, bitte, ne? Ich bin aus einer siebenköpfigen Familie. Unser Zuhause war nie sauber, hier sieht es doch dufte aus. Also in Klammern tut es nicht. Sie ist auch sehr schrullig gekleidet hier und Pferdeschwanz zurückgebunden. Sieht ein bisschen ungepflegt aus, nicht wie wir es sonst gewohnt sind.
In der IMDb stand hierzu übrigens ein Fun Fact. Und zwar wäre, also die IMDb hat das irgendwie falsch interpretiert. Sie sagte so von wegen, das wäre mit dem Darsteller auch gleich, weil er wohl einer von sieben Geschwistern ist. Aber er sagt nicht, er kommt aus einer, ne, er hätte keine sieben Geschwister. Das ist nicht das, was er sagt. Sondern so von wegen, ne, sieben Geschwister ist ja was anderes als ich komme aus einer Familie mit sieben.
Ja, das ist ein
Weil dann
Unterschied,
hast
das
du ja noch
stimmt.
Eltern, ne? Dann wären ja nur
Im
neun.
Normalfall,
Na,
ja.
also.
Und wie er meint, aha, danke fürs Lügen, so. Also sie weiß, dass es hier nicht ordentlich ist, oder ja, also das ist dieses Höflichkeitsgesprächsfloskeln, kennt man. Vielleicht, wie geht's denn hier dir im SGC? Es geht denn da ab mit dir? Und ja, sind ja jetzt erst 6 Wochen vergangen, also jetzt haben wir mal so die zeitliche Einordnung, weil das ist auch was man manchmal in so Folgen nicht so ganz klar raussticht, finde ich, hier hat man es jetzt mal. Und ja, ich ruhe mich noch ein bisschen, oder ich kram mich da noch rein, ist alles okay. Interessante Arbeit, freundliche Leute. Liz blickt auf den Couchtisch und beginnt so Kartons und Geschirr und irgendwie ein bisschen aufzuräumen. Und na, das ist doch gut, das ist doch gut. Und wie geht's denn Ihnen überhaupt? Fragt er und sie räumt da weg. Naja, ich bin sehr beschäftigt und Carson beobachtet sie und blickt da immer noch sorgenvoll. Carson hat ja immer so ein besorgtes Gesicht dann. Ja, ich schreibe ein bisschen, ne? Meine Memoiren und über die Zeit in Atlantis oder was? Jawollo, genau das. Ne? Und Beckett so, ja, also auf diese Geheimhaltungsklauseln spricht an. Ne? Und auf welchem Planeten wirst du erwarten, das veröffentlichen zu können? Und naja,
Vielleicht wird das ein Hit bei den Genii.
ja, noch ein paar
Oder bei den Jafar oder so.
passt die noch ein paar Codes
Oder hier,
reinjagen.
was ich war's. Genau, was ich war's. Liz verdrängt dann unter Platz 1 bei den Uri-Anhängern das Book of Origins,
Das,
sondern
oh,
Liz's
da wird es aber
Memoir
gleich
sind
verbrannt
dann
von
da.
einigen.
Ja,
Ja,
ja.
da gibt es einen Uri-Bürgerkrieg. Na gut, das würde man sich vielleicht wünschen auf der Erde. Also sie sagt dann, sie nimmt an, dass es halt dann wohl was ist, was eher für die Nachwelt ist oder wichtig werden könnte. Also für mich ist es das auf jeden Fall, wenn ich schreibe, so nach dem Motto. Und das versuche ich eben halt, das ganze Zeug erstmal aus meinem Kopf zu bekommen. Und das verging alles irgendwie nämlich ganz schnell jetzt, weißt du. Und ey, ja, das war wirklich so. Und Beckett meint dann, Elizabeth, wir machen uns Sorgen um dich. Und sie lacht dann, hä, Sorgen um mich? Warum das denn? Und Beckett, naja, sie rufen nicht zurück, nicht mal die Menschen aus ihrer Nähe oder, ne, und die gibt es auch welche, die sagen, sie scheinen weit entfernt, so, also da hat man sich wohl auch vielleicht familiär oder wie auch immer irgendwie umgehört bei Freunden, so klingt es. Ja, und wir so, ja, ich versuche halt nur weiterzumachen. Und Beckett so, indem du deine Memoiren schreibst und naja, Beckett meiner Liz, hier, warum hast du eigentlich keine Position eingenommen? Ne? Also, wir haben es ja gehört, hier, er ist jetzt im SGC und die anderen sind auch irgendwie verteilt. Naja, sagt wir, das SGC hat mich gebeten, eben mit dem IOA und der Homeworld Securities da in Gesprächen mit den Ancients da oder die beratend tätig zu sein. Und Beckett stellt dann aber auch richtig fest, dass, okay, können sie ja, dazu müssen sie ja jetzt nicht hier sein, denn sie können da auch woanders sein, da kann man ja hier mal eine Telefonleitung, gibt es hier überall diese Schiene. Liz schaut da mal kurz auf und dann wieder nach unten. Ja, ich bin noch nicht bereit. Da und Beckett, naja, hört mal zu. Rodney fliegt morgen ein. John und ich nehmen sie einfach mit beim Abendessen und du sollst da auch erscheinen. Und wir so ein bisschen so künstlich so, was morgen? Oh Gott, naja, na morgen, und naja, ich hole sie um 7 ab. Mein Beckett steht auf, klopft ihr so aufs Knie und geht dann. Ja, also es ist, wird sie da ein bisschen zu verpflichtet, kann man schon fast sagen. Wir verpflichten uns
Ob
zur
die wohl
nächsten
Pizza
Szene.
essen gehen?
Ach stimmt, das werden wir gleich sehen. Müssten sie eigentlich, aber vielleicht ist dann auch mal zu viel. In 6, okay, 6 Wochen. Krass, ja, okay. 6 Wochen nur Pizza. Ja, warum? Es soll Leute, die geben, die das machen. Hört ich. Wir hören im Kontrollraum, also sehen wir eher, dass Jack und Woosie eben dann Bildschirm mit der Helia beobachten und da sieht man einen Paddeljumper sich nähern, beziehungsweise nähert sich einem Schiff, das eben auf dem Planeten, wo Atlantis drauf ist, zusteuert. Ich habe es jetzt irgendwie ganz kompliziert formuliert, warum kann ich euch nicht sagen. Und ja, wo sie sagt, das ist aber ein dicker KWM-Mann, also dickes Schiff. Ne? Sind sie sicher, dass da irgendwie so ein Jumper, ne? Irgendwie, um dieses Schiff abzuwehren, das Richtige ist? So spielt er auf diesen Größenvergleich an. Und Helia ist da völlig überzeugt, das ist ja unmöglich, dass die uns Schaden zufügen. Ne? Das ist doch easy peasy. Und ja, solche Feinde könnte ich gebrauchen, meint O'Neill. Und der Jumper-Pilot meint dann, ja, wir haben Kommunikation eingerichtet, Commander. Und dann meldet sie sich auch, die Helia. Ja, hier ist Commander Helia. Die Stadt, der sie sich nähern, steht wieder unter lantianischer Kontrolle. Ne? Hier, also hauen sie ab oder ihr werdet. Und dann sieht man das Bild des Paddeljumpers mit Blinken und auch verschwinden. Also es wird nicht mal auf diesen Bildschirm angezeigt. Und wie sie, ich dachte, sie könnten dir nichts tun. Und Helia dann zu ihren Crew so, ja, Schilde hoch. Und dann wird das Schild wohl, also man hat das Geräusch so über die Stadt gelegt. Oder bevor das überhaupt ganz gänzlich passieren kann, so rum gibt es auch eine Explosion an einem Turm. Also das scheint alles nicht so geplant zu sein. Und John Shepherds Instinkte waren natürlich, hätte ich fast gesagt, richtig.
Was natürlich an dieser Szene auch ein bisschen merkwürdig ist. Helia hat vorhin erzählt, also Jack hatte das ja irgendwie weitergegeben und sagte so von wegen, ne, die den Replikatoren würde hier eine nasty Surprise entgegenschlagen. Das klingt nicht nach von wegen, die können uns nicht angreifen, das wäre ja nicht nasty. Nach einer
Falle oder ne? Nach irgendwas.
Ne, eine Falle, Waffe, ja. Hast du nicht gesehen oder sowas. Aber hier passiert nichts, also eine nasty Surprise ist hier nirgendwo zu sehen.
Surprise.
Ja, so. Genau. Oh wei, nein, Rückzug. Hilfe.
Ja, Rückzug.
Ein Jumper.
Ja. Sofort Rückzug. Genau, ja, es ist ein bisschen... Na gut, wir gucken uns jetzt mal die Essensnummer an. John, Liz, Rodney und Carson sitzen da und ja, sind wohl schon beim Dessert angelangt. Also den Rest haben wir nicht gefilmt oder kriegen wir nicht mit, so mit. John spricht mit Carson und ja, Shepard meint dann, ja, du sollst sie da mal anrufen. Und McKay so, na hier, Catman, also ihr erinnert euch, diese Körpertauschnummer gab es da auch. Und wir meint, ja, ihr habt doch hättet ein süßes Paar abgegeben und Beckett, ja, hat halt nicht geklappt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass unser erster Kuss durch Rodney war und guckt dann Rodney so an und McKay so grimmig, okay, ich dachte hier, wir hatten ein feierliches Gelübde abgelegt, davon nie wieder zu sprechen und Beckett, ich erinnere mich daran aber nicht und naja, weißt du was, jetzt ist es zu spät, meinen wir. Ja, und Shepard so, wie geht's ihn so und naja, meint wir hier, ich habe irgendwie viel Nachholbedarf auch gehabt, ne? Und es war schön, euch alle wiederzusehen. Also, sie will ein bisschen den Abgang machen, den leisen. Legt die Hand auf Carsons Arm und danke, dass du mich mal rausgeholt hast. Und Shepard so, nein, wir sollten doch ihnen danken. Du bezahlst doch so Richtung wir, also so ein bisschen. Als ob sie das jetzt alles übernehmen würde, das Abendessen, weiß man nicht. Ne? Und wir so, ja, das ist doch frech. Und ja, Johns Handy, das auf, also hat er wohl auf den Tisch gelegt, das klingelt und er greift danach, dann klingelt, weil es ist diese Slapstick-Klingelnummer, was wir auch schon aus 2-3 SG-1-Folgen hatten, wenn dann auf einmal was losgeht, werden alle automatisch angeklingelt. Und also das ist halt automatisch, aber ihr wisst ja, wie das so läuft da. Und Shepard so, ja, hier Shepard und dann und McKay meint dann, auch hier McKay und Liz nimmt ihr BlackBerry. Die Älteren erinnern sich, die gehypte Handymarke, die 2 Jahre lang in war, gefühlt. Start auf dem Bildschirm und da steht eingehender Anruf von Norred und hallo, hier ist wir. Und Beckett meint, ich habe mein verdammtes Handy nicht mitgebracht. Was ist los? Also geht nochmal ein bisschen in diese Comedy-Nummer Richtung Szenenende. Also ja, dann gehen wir auch wieder in den SGC Briefing Room. Da sitzen die 4 am Tisch und Lantry kommt dann auch hinzu.
Da hat er Fernbedienung in der Hand. So von wegen, ja, hier, wir haben eine Data Burst hier vor 20 Minuten bekommen. Ja, bedrückt die Fernbedienung. Und wir sehen auf der Videoleinwand dann Jack und Woolsey. Jack hat sich mittlerweile umgezogen. In der letzten Szene, die wir gesehen haben, hatte er so eine typische Uniform an, hier die blaue. Ne? Hier an der Stelle ist auch ein Filmfehler drin. In der vorigen Szene, wo Jack zu sehen war mit seiner normalen Uniform, hatte er 2 Sterne drauf. Das ist das korrekt für seinen Rang. Hier mit seinem grünen BDU hat er nur einen grünen einen drauf. Das ist falsch. Naja, auf jeden Fall, na, Atlantis ist unter Attacke von den Replikatoren. Die haben ja irgendwie ihre Programmierung überwunden. Die Ancients wurden davon total überrumpelt und hier die City ist schon fast in die Replikatoren-Hände gefallen. So von wegen Immediate Evacuation. Wir sehen Woolsey im Hintergrund, der da mit einer Pistole rumballert und so, ja, sie kommen. Und ja, dann wird die Verbindung unterbrochen. Und Landry sagt, naja, ne, sie haben es nie zum Gate geschafft. Auch wieder, so typisch, wie kommt dieser Databurst ran, wenn das Gate nicht offen ist? Also, weiß ich nicht. Ja, ne, und Landy sagt, ne, habe ich nicht hier irgendwie gehört, dass da in ihrem Basecode drin ist, dass es nie die Ancients ne, vernichten, angreifen und ähnliches können? So von wegen, wie ist denn das dann passiert? Und alle gucken dann McKay an. Und das könnte vielleicht, als ich hier bei Nier meine Basecode rumgeschrieben hat, so von wegen, vielleicht habe ich da irgendwie eine Hintertür offen gelassen, die es möglich machte für sie, das zu ändern. Und Landy, du hast das getan! Und Liz nimmt dann aber in Schutz und sagt dann, nee, damals war das die richtige Entscheidung, um die Stadt zu retten. Und schon mal ist ja auch egal, wie das passiert ist. Ne? So von wegen, ja, ne, sie haben das jetzt irgendwie selbstständig geändert, ne? Aber wie können wir das denn jetzt fixen? Und dann auch, ja, hier, das ist, deshalb habe ich euch hier angerufen. Ne? Ich habe meine Befehle, der da los ist schon auf dem Weg. Ne? Also was ich jetzt irgendwie von euch brauche, wie kriegen wir am besten eine Bombe hinter das Schild. Dann wird die Schematik von Atlantis gezeigt und Beckett sagt dann, ja, ich habe keine Idee. Und er sagt, ich habe sie nicht angerufen, Doktor. Ne, also, ne, selbst wenn er sein Handy dabei gehabt hat, das wäre wohl stumm geblieben. Und Liz will dann nochmal ganz klar wissen, eine Atombombe nach Atlantis? Und denn ja, das ist auch der Gateway zur Erde. Und wir haben noch eine Iris. Und ja, ne, also. Na, sagt Landry, ja, aber ne, mit dieser intergalaktischen Gatebridge, da müssen sie einfach nur das Makro umschreiben, dann könnten sie ja überall in der Milchstraße herauskommen. Und McKay, aber das ist ja sehr, sehr kompliziert und sowas. Und Landry meint, also bitte, Sie haben Ihren Basecode umgeändert. Ne? Also ich glaube, Sie könnten das wohl durchaus handeln. Wobei sich da jetzt irgendwie Gedanken drum machen, wie man denn nach Atlantis kommt und da eine Bombe reinmacht. Also bitte, ansonsten zerstöre ich doch die Brücke. Also das Problem verstehe ich jetzt nicht. Ne? Also
Ja, ist
keine
gut.
Ahnung. Ja, whatsoever. Wobei, ne, die könnten ja, die haben ja auch Hyperspace-fähige Raumschiffe, die Replikatoren. Also bitte, die könnten auch selber so eine Brücke bauen. Also das
Ich
ist jetzt
glaube, die
eigentlich
Intelligenz
Quatsch.
hätten sie. Also ja, es wäre ein bisschen kurz
Ja.
aufhalten,
Also
aber
wenn Sie das mitkriegen,
ja.
könnten Sie das durchaus als Idee nehmen. Ne? Also da jetzt zu sagen, wir müssen Atlantis zerstören, ja, damit Sie die Replikatoren alle weg haben. Aber nur weil das die Brücke zur Erde ist, ist das, das macht keinen Sinn. Die Chance haben Sie jetzt vertan. Also das, wenn die Replikatoren da irgendwie sich da die Daten aneignen, wissen sie davon. Ja, Shabbat, ja, aber doch hier, General Neil und Woolsey, sie könnten doch noch am Leben sein. Also, ne, so wegen, ich kenne doch die Stadt wie die Rückseite meiner Hand. So wegen ein paar 60 Marines von hier, von den Carters neuen Spielzeug hier, Anti-Replikator-Waffen, sagt dann McKay und ja, diesen Dingern und Landry, nee, tut mir leid, ne, ich habe meine Befehle und und das sind sogar General O'Neills Befehle, ne? Die Daedalus wird hier in 6 Stunden, nee, ein bisschen unter 4 Tagen hier sein. Und jetzt überlegt mal, wie wir da eine Bombe reinkriegen. In Shepards Büro geht es eine Zeit lang später weiter. Liz, Beckett, McKay und Shepard sind da alle anwesend. Ja, Beckett hier diese Replikator-Dingelchen und hast du nicht gesehen. Jetzt hat er auch schon Sprachfindungsstörungen. Also bei Jack ist das ja normal, ne? Hier war es gerade Shepard, obwohl das ein ganz normales Wort ist. Und dann sagt Shepard, ja, okay, nennen wir sie doch einfach ARGs, also ne, Anti-Replicator-Guns. Ja, McKay erklärt auf jeden Fall, ne, Energiewaffen hier, das disruptieren den Link zwischen den Nanitenzellen, ne, das haben wir ja auch schon mal gesehen. Und dann fallen die Replikatoren auseinander und Shepard geht da nicht drauf ein, sagt dann, ja, aber hier rein hypothetisch, ne, Teela und Ronan würden uns doch hier bestimmt helfen, wenn wir fragen würden. Und Lissi, ja, wir müssen dafür aber nach Atlantis und ja, ne, könnten ja irgendwie das Gate Shield aktivieren. Und meint McKay, ja, könnte sein, dass ich da ein Backdoor eingebaut habe, ne, als Kolja da irgendwie die Stadt gestürmt hat, so von wegen, also ja, also hypothetisch könnte ich uns in den Geldraum bringen. Und ja, Listan hier, General Andrew hatte auch Bedenken, dass er irgendwie die Replikatoren das Makro umschreiben, um da irgendwie in der Wildstraße irgendwo rauszukommen. Könnte man das Makro denn so ändern, dass man uns irgendwo in Pegasus irgendwo anders rauskäme? Und ja, also, ne, Shepard, also vielleicht so rein hypothetisch, ne, so ein artusianisches Dörfchen, wo Teela und Ronan sind. Und McKay, ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Jumper und ein paar von den IRGs, sagt Shepard. Und Lissan, ja, und jemand, der Landry irgendwie ablenkt, damit er nicht die Iris dann zumacht. Und Lissan noch, ja, also hypothetisch. Und Beckett, ja, klar. Man nickt und dann sehen wir, wie hypothetisch es weitergeht. Man ist im SGC Level 19 Korridor. McKay und Liz latschen da durch und ja, er berichtet, ne, der Jumper ist in der Storage Area und da brauchen wir irgendwie, ne, also wir müssen irgendwie uns auf die autorisierte Personalliste setzen und da gibt es nur einen Typen, der das machen könnte. Und Liz dann, du? Nee, warum glaubst du, dass ich das jetzt irgendwie? Nein, nein, aber ne, ich dachte, darauf wolltest du jetzt hinaus. Nein, 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 nein. Dr. Lee. Und ne, weil er hier irgendwie mit dem Jumper Research Team da unterwegs ist und er wollte es nicht nach Area 51 zu mir senden. Und ja, wobei das wäre ein Problem. Also wenn das ein Area 51 gewesen wäre, müsstest du ja nicht nur durchs Gate, sondern du müsstest den Jumper ja erstmal in den Bunker kriegen. So, oh, mach mal den Deckel auf. Lass uns mal da
Lass uns mal
einfliegen.
rein, bitte. Danke.
Naja,
Wie heißt es schön,
einfach klopfen.
Routineinspektionen einfach nur sagen, weißt
Ja, aber ne, er sagt auf jeden Fall, ich könnte eine auf unseren Keycards da irgendwie auf die autorisierten Personalliste setzen und das muss ich aber in seinem Büro machen. Ist dann ja, und wo ist jetzt der Catch? Ja, er ist in seinem Büro, du musst ihn ablenken. Und wie denn? Und ja, sagt McKay, hier so könnte das funktionieren. Und dann ist man in Lees Lab und ja, McKay hatte wohl einen ganz kruden Einfall und sagt dann, ja, so wegen, also ich habe noch nie eine Frau getroffen, sagt er dann zu Liz, die World of Warcraft und Liz, so von wegen, ja, ist eine geheime Leidenschaft von mir und ja, das ist es doch bei uns allen, ne? Ich bin Level 75 Mage und hier Spezialitäten Engineering und Jeweling. Genau, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge gedreht worden, hier ist nämlich der erste Fehler drin, gab es die Wrath of the Lich King Expansion, die dann irgendwie Charaktere bis zu Level 80
Das hatte ich
machen
auch gefunden, ja.
ließ, ne, ist dann falsch. Ne, aber generell, er erzählt ja gleich auch, dass er irgendwie Beta, irgendwie Tester wäre. Da könnte er schon auf einem Beta-Server, das hast du nicht im normalen. Also die haben das nicht gemischt. Ne, das wäre vielleicht darüber möglich. Ja, ne, und er will dann auch wissen, ne, und bei dir, und während die beiden sich unterhalten, ist da McKay am Computer und oh, liest dann, ja, oh, 75, also ich bin gerade mal 50. Und ja, Beta-Expansion, sagt dann Lee so, und was denn deine Rasse? Und auch Krude, weil sie sagt dann Mage, weil Mage ist ja keine Rasse. Das dann. Und ja, sagt Lee, so von wegen, ja, ich will hier irgendwie noch meine Verzaubererfähigkeiten irgendwie verbessern, aber ich habe irgendwie noch nicht rausgekriegt, wie. Das funktioniert nicht so gut. Hier wieder ein Fehler. Man kann nur zwei Spezialisierungen haben. Also er hat Engineering und Dueling. Jetzt könnte er nicht noch Enchanter werden. Das
Cheater, ein
funktioniert
Cheater.
nicht. Ne, also deshalb funktioniert das auch nicht. Und ist dann, ja, Bill, also ich hier irgendwie. Ne, da widerspreche ich dir doch jetzt und ne, bitte was? Lee dann irgendwie so, irgendwie, Rodney, Rodney, will sich umdrehen, aber Liz greift dann Dr. Lee an der Schulter und dreht ihn wieder zurück oder ne, und sagt dann hier, von wegen, ja, ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht irgendwie so direkt sein. Also sie ist ein bisschen flirty und ja, doch, doch, seien Sie ruhig direkt. Und dann beide lachen sehr ein bisschen dämlich. Und McKay hat es mittlerweile geschafft, irgendwie Nirman Wallace und hat er da irgendwie ausgetauscht durch Liz und seinen Namen. Und Liz dann, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier sagen soll. Ja, ein wahrer Magier spricht doch immer, was er im Kopf hat oder was sie im Kopf hat in deinem im Fall. Und McKay tippt noch zweimal und dann sagt er laut, oh, guck mal auf die Zeit, wo ist sie nur hin? Und Ja, und Lieder, hey, bitte was? Ja, wir sind spät, ne? Wir sollten ja jetzt abhauen. Bill, ciao, und Liz dann hinten rein und bye Bill. Und der Dr. Lee bleibt ein bisschen konfusiert da zurück. Und in einem anderen Korridor begegnen wir Shepard und Team mit schwarzen BDUs, und die treffen auf Wallace und hier, Wallace, was machst du denn hier? Und ja, General Landy wollte mit mir irgendwie über mein Reassignment sprechen, und Shepard, oh ja, tut mir leid, und Wallace dann hier, er geht hier auf eine Mission ohne mich oder irgendwie so. Irgendwie auch merkwürdig, wenn er doch reassigned wird. Ja, natürlich tun sie das dann. Und Beckett legt ihm dann die Hand auf die Schulter. Shepard bewegt sich ein Schrittchen zurück, guckt nochmal in den Korridor rein, und Beckett lenkt Wallace ab und sagt: Ja, also bitte, du solltest hier nicht so viel Druck auf deinen gebrochenen Enkel legen. Und ja, ne, also, ja, sagt Wallace: Ja, aber wenn General Landry sagt, jetzt, dann ist es jetzt. Und Shepard entschuldigt sich und ballert dann mit seiner Zed auf Wallace. Man legt den guten Mann dann sanft zu Boden und zieht ihn dann auch in die Armory, damit er nicht direkt gefunden wird, genauso wie die Krücken. Ja, Shepard kann hier nicht, ne, wir können jetzt nicht da das Risiko eingehen, dass er da irgendwie Landry erzählt, dass er uns getroffen hat. Auch merkwürdig, hier hat man natürlich nicht drüber nachgedacht, Beckett hat seine Hand auf der Schulter von Wallace.
Ja.
Wenn Wallace jetzt gesättet wird, müsste eigentlich auch
Stimmt,
Beckett
das,
zu
ja,
Boden
das
gehen.
müsste es eigentlich mit übertragen. Ja,
Das
eigentlich schon, ja.
tut er aber nicht. Wir sehen die Jumper Storage Area, und das Team kommt dann da an, und ja, Siler ist da wohl drin. Shepard rein mit seiner Zed um die Ecke, und Siler wird dann auch umgenietet. Und ja, hier, let's move, ne? Und dann alle rein und go for it. Und ja, ne, hier, Rodney ist da irgendwie den Dining-Computer am benutzen. Und ich weiß gar nicht, funktioniert das? Das ist ja auch Quatsch. Die haben ja dieses Styling-Ding an Bord, aber das funktioniert ja nur mit den Antica-Gates in der Pegasus-Galaxie. Das
Hätte ich jetzt
eigentlich
auch.
schon. Also wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass das
Ja,
merkwürdig ist, dass in unserer Galaxie, obwohl es auch von den Antikern ist, andere Gates stehen als auf der anderen Seite. Weiß nicht, ob das so funktionieren würde. Ja, auf jeden
definitiv.
Fall. Es geht im Kontrollraum, sehen wir dann, dass das Stargate beginnt sich zu drehen, und Harry meinte: Hä, bitte, was ist denn hier kaputt? Ne? Hier, General Landry in den Kontrollraum. Und McKay so von wegen: Ja, okay, wir sollten jetzt hier mal ganz, ganz fix dadurch. Ne, die werden wohl schnell meinen Hack irgendwie umgehen können. Und Landry kommt dann im Kontrollraum an. Was geht denn? Ich weiß nicht, das Gate ist einfach hier. So von wegen: Ja, das macht doch das nicht von alleine. Das weiß ich, sagt Harriman. Und dann kommt der Jumper von oben runter, und ja, hier, Landry, dann close the Iris. Hermann, ich kann ich nicht. Und dann, ja, dann los, Walter, finden Sie irgendwie den Weg. Und hier, Colonel Shepard, stand down, direct order. Und ja, der Jumper fliegt dann durchs Wurmloch, das Stargate schaltet sich ab. Und Hermann, ja, wollen Sie wissen, wo Sie hin sind, Sir? Und ja, weiß ich, müssen Sie jetzt nicht extra rauskriegen. Und dann sehen wir den Jumper, wie er zwischen den beiden Galaxien in der Midway Station steht, und ja, out of the blue sagt ein Puddle-Jumper Beckett: Meine Schildkröten. Und bitte, bitte was? Ja, ich habe mir ein paar Babyschildkröten geholt, und ja, nur keiner weiß, wie man sie füttert oder dass sie gefüttert werden, sondern Liz dann. Ja, also, die Turtles sind doch irgendwie großartige Tierchen, denen geht's schon gut. Und Shepard macht dann noch ein paar Witze. Ja, und sie machen sich gut in der Suppe. Beckett kann er aber irgendwie noch nicht drüber hinwegsehen. Insofern, ja, ich dachte, ein Haustier, und ja, ich bin allergisch auf Katzen, und ja, ne, ich arbeite zu viel, als jetzt irgendwie einen Hund zu kriegen. Also habe ich mir Schildkröten angeschafft, und ich habe sie vermutlich getötet. Und Shepard geht nicht drauf ein. Hier, McKay, los, leg los. McKay: Ja, ich bin hier schon dabei. Ich arbeite so schnell wie ich kann. Und zwischendurch jammert Beckett immer noch ein bisschen über seine Schildkröten. Und ja, plötzlich sieht man eine Anzeige auf dem DHD, ach Quatsch, nicht auf dem DHD, sondern auf der Konsole. Und Shepard sagt: Hier, das Milky Way Gate ist plötzlich aktiviert worden. Hast du das irgendwie gemacht? Und McKay: Nein. Und dann hören wir übers Radio Colonel Shepard, ne, so von wegen, ich nehme an, sind immer noch in der Midway Station, um da irgendwie dann Dr. McKay darauf, dass er das Makro irgendwie umändert. Ich verstehe, was sie da tun würden, aber Colonel, ne, so von wegen, das nenne ich sogar mutig, ne, aber wenn sie das Schiff jetzt nicht direkt umdrehen und zum SGC zurückkommen, dann werde ich dafür sorgen, dass ihre Karriere in dem Militär und dann, ja, dann macht Shepard aber mittendrin die Übertragung aus. Ja, sagt Shepard, ja, da kann ich mich damit rausreden, dass ich nicht weiß, wovon er geredet hat. Könnt ihr auch sagen, man hat es nicht gehört. Und so geht ja, ist ja kein Automatismus. Du wirst dann angerufen, musst ja dann erstmal den Kanal aufmachen. Ja, man wird auf jeden Fall abgelenkt. McKay hat es rausgefunden. Shepard gibt allen nochmal die Chance, ihre Meinung zu ändern, aber alle schütteln die Köpfe und dann geht es los. Wir sehen einen Wormhole-Effekt und wir kommen an dieser artusianischen Station raus, also in diesem Zeltlager.
Tila und Ronan sitzen im Zelt und mit zugegen ist Ladon Radim von den Genii, steht hier. Ja, und der wusste, sagt er, dass es nie, also ne, ihr werdet nie zu mir gekommen, aber ich dachte, da komme ich halt mal zu euch. Unsere Beziehung war angespannt, aber das müssen wir jetzt hinter uns lassen. Wieso denn das denn? Fragt Ronan mal kritisch nach. Naja, deine Freunde sind nach Hause geschippert und du wurdest gebeten, Atlantis zu verlassen. Die Frage ist also, was wirst du als nächstes tun? Und Chile so, wir helfen hier meinen Leuten, die Siedlung wieder aufzubauen. Und Lada meint, das, ja, das ist doch dann schon bald vorbei. Also, dann seid ihr doch schon ready. Schaut zu Ronan. Außerdem ist Tischlerei und hier die Sache hier, das ist doch nicht was. Eure beste Verwendung nach dem Motto der Fähigkeiten und Ziele auf den Punkt gebracht, ja, kommt und arbeitet mit mir und Ronan staubt leise und lehnt sich zurück. Ja, ich verstehe eure Zurückhaltung, sagt Ladon. In der Vergangenheit waren die Genii kaum das leuchtende Leuchtfeuer der Hoffnung in der Galaxie. Ronan so, in der Vergangenheit? Und ja, wir werden mit jedem Tag stärker und wir haben eine Reihe von Operationen geplant, die die Race ernsthaft schaden könnten. Was habt ihr im Sinn? Fragt Tila. Na, ich zögere natürlich hier auf konkrete Details einzugehen. Tila und Ronan tauschen einen Blick aus. Aber es genügt zu sagen, dass die Pläne deutlich gefährlich sind. Und eben da benötigen wir ihre einzigartigen Fähigkeiten. Wir sind nicht interessiert, meint Ronan. Und Ladon lächelt. Na, das ist aber schade, aber nicht ganz überraschend. Gib uns noch mal ein bisschen Zeit, Ronan. Ich frage mich, wie viel Freude du eben hier am Tava-Bohnenbau Bauerndasein Fristen hast. Also, ja, klingt jetzt erstmal nicht ganz so spannend. Später, Ronan und Tila gehen da durch die Siedlung und Ronan meint, ja, ich werde nicht anfangen, mit den Genii zu arbeiten. Und Tila ist da ein bisschen, ja, sieht es vielleicht pragmatischer, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wir würden nicht für sie arbeiten, nur mit ihnen. Was ja aber dann auch, ja, ein bisschen hingebogen. Ja. Sie stoppen an einem Feuer, da ist so ein Topf mit sprudelnder Flüssigkeit, Suppe, Eintopf, Tava, Java, Boden, wie auch immer wahrscheinlich, und Ronan, vergessen Sie es. Ja, seit Atlantis, sagt Thiele, die vor, also an die Ancients zurückgegeben wurde, sind die Genii die mächtigste und organisierteste Gruppe von Menschen, die gegen die Race kämpfen. Ja, die Ancients werden es ja wohl auch was tun, meint Ronan so. Und ja, das stimmt, aber sie brauchen halt uns nicht oder haben auch nicht an unsere Hilfe gebeten und die Genii haben es eben gemacht. Ronan schaut auf das Feuer, sagt erstmal nichts und Tila meint, ich weiß, dass du darauf bedacht bist, hier in den Kampf zurückzukehren, aber hier mein Volk, das sind Bauern. Hallo, ne? Ja. Tavabon und so und Ronan, ja, vielleicht ist es auch nicht der richtige Ort für mich. Ja, will dann weggehen, dreht schon mal rum und offscreen hört man dann aber Shepard, das riecht aber gut. Tila und Ronan kehren überrascht zurück, also Tila wird auch umkehren. Als John, Liz, Carson und Rotti dann aus den Bäumen huschen und sie anlächeln, ja, ich hoffe doch, ihr habt das für uns aufgehoben, meint Shepard und Tila so, John, es ist wunderbar, dich zu sehen, euch alle und wir so, ja, und sie. Shepard liegt dann, ja, habe ich was verpasst, was auch immer das ist, also auf diese brühende, im Topf da, im Dings da und Ronan und alle gucken sich an und Ronan, ja, etwas stimmt nicht, ja? Weil man sich natürlich wundert, warum die jetzt hier auftauchen, so ein bisschen außen, out of nowhere, um mal die WWE zu zitieren. Ja, später in einem Zelt packt Rodney die Antireplikatoren-Waffen aus, also sind von der Größe ähnlich wie halt Ronans Blaster. Einen kriegt er jetzt auch, also geschenkt oder überreicht der Ronan. Und Mikkel meint ja, die senden eben einen gerichteten Energiestrahl aus, die eben die Verbindung der Naniten oder zwischen den Naniten stört. Und Ronan meint ja nicht das, was ich, wonach ich, oder was ich wissen wollte oder so, aber naja, funktionieren ganz gut, meint McKay. Klimatisieren, das ist ja geil. Und Ronan, ja, gut, okay. Ja, sie brauchen also was, weil wir uns in der Stadt zurechtfinden, oder wie? Sie brauchen uns da. Und Shepard, ja, ich brauche dich, weil du zu meinem Team gehörst. Tina meint ja, inzwischen gibt es doch da bestimmt wohl hunderte Replikatoren auf Atlantis. Also, und ja, wir haben einen Plan, sagt Shepard, einen guten. Und ich würde dich bitten, mit uns zu kommen, wenn ich nicht glaube, dass wir es schaffen, würde ich gar nicht fragen. Und wir meint ja auch General O'Neill und Richard Woolsey, die waren bei der auf Atlantis, als der Replikatorenangriff da stattfand, meint wir, es besteht die Möglichkeit, aber dass sie noch leben. Und Shepard, ja, ich werde verdammt sein, wenn ich ein paar Replikatoren, also uns, unsere Stadt oder so, wegnehmen lasse. Also kommen sie mit oder was? Und Ronan schaut zu Teela und sie blickt zurück und lächeln. Und das ist erstmal ein nonverbales Ja. Ja, dann am Athosianischen Gate, der Paddlejumper hebt vom Boden ab, schwebt durch das Gate oder und McKay meint, okay, ich glaube, ich habe hier das GDO geladen und senkt den Schild dann, wenn ich wähle, und Shepard, ja, okay, dann sagen sie Bescheid, okay. Ja, es wird sich angeschaut und McKay sagt dann, wähl mal Atlantis an, und dann, ja, wird es eben das, die 6 Symbole auf dem DHD, ihr kennt das Spielchen, und McKay, ja, okay, und dann das letzte Symbol, und dann vor dem Paddlejumper des Tors, dann gibt es den Kavusch im atlantischen Kontrollraum, auch den Kavusch dann, und die Replikatoren, / Asurana, wie auch immer, also im Kontrollraum drehen sich alles um, so, jetzt, wir gehen jetzt ab, und der eine Typ meint, der wohl Talos heißt.
Genau, ja. Talos wird gespielt von David McInnes, der hat zuletzt Agent Williams gespielt in der Staffel Deus Ex, also Staffel 9, Episode 7. Und er unterhält sich mit Ketos, und Ketos wird gespielt von Panu, das scheint ein Künstlername zu sein, der hat zuletzt Lieutenant Fisher in Staffel 9, Episode 10 gespielt.
Genau, und er fragt, was ist denn los, aktiviert den Schild halt, und hinter ihm dieser Mann an der Konsole, der zieht es ja, geht nicht, und der Jumper dann auf dem Laptop schaut er Rodney im Jumper, und McKay meint, ja, das ist die Bestätigung, das Gate-Schild wurde abgesenkt. Und Shepard, ja, ich hoffe, dass dann dieser kleine Plan von uns mal funktioniert. Und McKay, ja, also wir beide hoffen das doch wohl. Und mit einem düsteren Blick im Gesicht, ja, schickt schon den Jumper durch den Ereignishorizont. Und wir sehen eine Wurmlochreise und to be continued, was natürlich hier, wenn ich es übersetze, immer um fortgesetzt zu werden, 1a übersetzt wird. Genau, also da geht's dann in 2 Wochen weiter zur Trivia. Eigentlich war es ja so, dass Richard Dean Anderson nur zum Dreh der Episode 200, die Älteren erinnern sich, von SG-1 am Set von Stargate zurückkehren sollte. Aber er persönlich hatte den Wunsch geäußert, na, wir können noch ein paar mehr Episoden machen. Storytechnisch war das aber irgendwie nicht so möglich, da viel zu machen, abgesehen von ein paar weiteren Gastauftritten eben, wie 10, 14, ja, ich sag jetzt nicht, wie die Folge heißt, das ist ein Spoiler dann, egal. Egal, entschloss man sich dann endlich nach Atlantis ihn kommen zu lassen, da ging das nämlich ein bisschen besser zu planen. Nach einem weiteren Gastauftritt in SGA 306 Atlantis ruft, hat man schon, den man nicht als Rückkehr zählen konnte, ne, weil es ja nur diese Visionssachen waren. Sollte er bei allen seiner nächsten geplanten Auftritte in dem Mehrteil eben die Rückkehr nicht nur einen kleinen Gastauftritt bekommen, sondern eine richtige Episode, da sollte der doch mit eingebunden werden. Und das ist hier auch die erste Folge, in der die Set in, ja, Atlantis auftritt. Also in der Serie, ist halt eine SG-1-Waffe eigentlich, also im SG-1-Universum verhaftete Waffe. Genau, Ausschnitte für diese Episode wurden dann auch später in Staffel 4 verwendet. Sind wir noch nicht. Genau, die Idee, auf ein Schiff zu stoßen, das mit anderer Geschwindigkeit sich bewegt, wodurch eben die, wurde, what? Achso, wodurch eben in der Episode diese thematisierten physikalischen Phänomene auftreten, stammte von Brett Wright, also dieses Teil der Idee. Genau. Ja, sonst. Genau, Fehler. Übersetzungsfehler. Helia berichtet O'Neill und Rosie, dass sie sich mit ihrem Schiff in einem Kampf mit Wraith-Jägern befand, als sie aus der Pegasus-Galaxie folgt. In der englischen Synchronisation sagt sie doch Wraith-Cruiser. Das sind ja die Kreuzer. Das, ja, genau. Ich glaube auch so ein paar Jäger, das wäre jetzt nicht so problematisch. Oder würde ich jetzt mal sagen. Dann. Ach so, gibt es noch was mit die, beim WoW? Gibt es auch noch einen Übersetzungsfehler bei der Nummer? Billy spricht davon, dass er in World of Warcraft ein Magier mit spezialisierten Konstruktionen sei, auf Englisch Engineer, was in der deutschen Version des Spiels aber der Ingenieur ist. Okay. Ja, also Grüße an alle WoW-Zocker. So, das mit dem Stern, da hast du gesagt. Genau. Zitat der Woche: War denn da heute was für dich dabei bemerkenswert oder lustig oder wie auch immer?
Ja, so viel Lustiges war jetzt nicht an der Tagesordnung, aber ich habe mich entschieden für O'Neills Ausspruch, der irgendwie einen auf Schweinchen macht, weil er sagte so von wegen, oh General, ich mag Jungfern und Reisen, also ne, also beides zusammen, oh jam, weißt du, ist ja irgendwie so ein bisschen, wo ich mir dann denke, seit wann ist der denn so ein Ferkel?
Ich mag Jungfern. Das ist dieses langweilige Oberster General-Dasein, wo du nur noch rumhockst und nichts mehr aktiv machst, außer Akten sichten wahrscheinlich. Keine Ahnung, hat er zu viel Zeit. ja, aber stimmt, das war witzig. Ich habe jetzt das hier, wo, ja, wo sie sich da unterhält, die Großzügigkeit waren, mir eine Atlantis zu überlassen und hieß das. Und McKay, ja, ne, also die wären heute nicht mehr da und so. Und Shepard meinte, ja, hätten wir sie doch lieber sterben lassen. Das fand ich irgendwie so, weil das kam ein bisschen aus dem Nichts für meine Empfinden und das fand ich irgendwie dann auch gut. Also, ja, genau. Ja, wir kommen zum Fazit. Ja, fang doch.
Ich glaube, du bist dran.
Oder ich bin dran, okay.
Naja, ich glaube schon.
Ja, also wir haben halt, wie gerade auch drüben bei SG1 in Zweiteil, also irgendwie interessant ist, dass es so parallel gerade ist. Ja, kommt auch ein bisschen so aus nichts natürlich mit dem Schiffchen, dass die da noch leben und so. Wie und warum und die fliegen dann zur Erde irgendwie so lang und das ist alles, glaube ich, ein bisschen hingebogen gewesen. Von dieser McKay-Carter-Brücke haben wir, glaube ich, schon zweimal was gehört. Jetzt sieht man immer auch dieses Ding, das scheint ja zu funktionieren, auch wenn das ein bisschen komisch ist, ne? Technisch alles, aber das ist, ja, ich glaube, das ist einfach zu viel Technik in der Technik in dem Universum und dann nochmal Technik drüber und dann wirkt das alles ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht mehr so eingängig oder logisch vielleicht auch oder weil es dann ein bisschen too much vielleicht ist. Technik-Bubble-Zeug. Genau. Ansonsten, ja, kriegen wir die Ancients zu sehen, die dann sagen, hier, also unsere Stadt, haut mal alle ab. Ein interessanter Move irgendwie. Hätte man jetzt vielleicht auch nicht so mit gerechnet, aber es liegt vielleicht dann auch an der Anführerin. Das hatte vielleicht eine andere Person, könnte ich mir sagen, vielleicht anders gehandhabt, weiß ich nicht. Ich kann es jetzt nicht beweisen oder so, aber eigentlich haben wir die doch eher anders wahrgenommen oder freundlicher, hätte ich jetzt gesagt, aber gut. Gibt es da auch unterschiedliche Charaktere, das ist vielleicht mal interessant. Die kommen alle nach Hause und haben da wenig zu tun oder ihm fehlt dann das Abenteuer logischerweise. Ja, und jetzt entführen sie, also klauen sie den Jumper, okay, das ist ein bisschen die O'Neill-Nummer von früher, der dann losdüst heimlich, weiß ich nicht. Fängt interessant an, Mittelteil ist so, naja, und dann Ende ist halt mit dem Spoiler dann, oder mit dem Ausblick, wie geht's weiter. Ich kann mir vorstellen, dass die zweite Folge besser wird, weil sie das alles noch auflöst, was hier so eingeführt wird, aber auch komisch eingeführt wird vielleicht. Ich sag mal Daumen zur Seite. Irgendwie davor die Folgen waren, glaube ich, für mich logischer. Und hier war, also ich bin dann auch ein bisschen auf so Sachen gestolpert mit dieser Technik. Und das hatten jetzt, können jetzt die Schauspieler nichts für. Aber naja, ich sag Daumen zur Seite, ist okay. Aber wird jetzt nicht zu meinen 10 Lieblingsfolgen in SGA zählen. Wie siehst du denn das denn?
Hier ist natürlich mal wieder eine vertane Chance, wobei ich habe mich ja auch schon darüber aufgeregt, dass immer, wenn sie Dinge bekommen, dass sie dann hinterher irgendwie wieder kaputt sind. Sie hätten hier die Chance gehabt, das verpassen sie aber im weiteren Verlauf der Serie, ein Antikerschiff abzugreifen. Das Ding ist zwar kaputt, das hat keinen Hyperantrieb, ja, ne, aber die Antiker haben das ja verlassen. Die Menschen haben einen Hyperantrieb, die kommen dahin. Da jetzt einen Hyperdrive einzubauen, vielleicht einen irdischen oder sowas, wäre vermutlich möglich. Das heißt, die könnten ein Antikerschiff, ein Antiker-Kriegsschiff abgreifen, tun sie aber nicht. Also
Ja.
jetzt nicht auf die Folge bezogen,
Naja.
aber insgesamt, das ist wirklich eine vertane Chance, würde ich mal sagen. Ja, ne, das jetzt wieder die Replikatoren, also man könnte sich auch mal irgendwas anderes einfallen lassen, ne, dass das dann nicht funktioniert, nur weil Rodney da irgendwas anderes dran gemacht hat, das ist auch schon wieder so, na, das ist irgendwie so ein bisschen lazy. Ja, viele faktische Fehler hier drin, ne, also mit dieser Brücke, mit dem Makro und hast du nicht gesehen, ne, dass dann insgesamt dann doch von einer Seite bis zur anderen das durch ist, dass das Makro selber hochgeladen werden muss, obwohl, ne, es kann ja nicht dann fürs jeweils nächste Gate dann eigentlich abgestrahlt werden, weil man ja dematerialisiert ist. Also es ist, weiß nicht, also mir zu viel Bullshit. Ja, okay, die Replikatoren tauchen mal wieder auf. Ja, die haben jetzt die Anti-Replikatoren-Waffe jetzt nochmal irgendwie verbessert. War mir nicht so, als hätte die beim letzten Mal nicht mehr funktioniert. Das sind ja Human Form Replicators, aber naja, okay, man hat es doch nochmal weiterentwickelt. Ja, Standardfolge. Ne, der Mittelteil war echt ätzend. Also wegen, oh Gott, Liz, ne, du hängst hier rum und alle anderen futtern und keine Ahnung was, keiner ist zufrieden. Weiß ich nicht. Ja, hätte man auch irgendwie vermutlich in eine Folge dann Quatsch. Ne, also hätte man jetzt irgendwie, keine Ahnung was, 10 Minuten Antika kommt zurück, geht mal rüber zurück zur Erde oder so. Ne, dann kommt ein Hilferuf von denen. Muss ja noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, hier die Replikatoren kommen. Irgendwie sowas. Ne, also weiß nicht. Werd mal gucken nach der zweiten Folge, ob man das irgendwie in eine hätte packen können. Aber mir war das irgendwie für das, was passiert, zu lang auch. Ja, Daumen in die Mitte. Also mehr beim besten Willen nicht.
Ja. Also, wie gesagt, die Pizzanummer, wenn man das jetzt für sich selber herausstellen könnte, als Running Gag aus Versehen oder mit Absicht, das war noch vielleicht ganz charmant so. Aber das füllt ja jetzt nicht eine Folge mit Inhalt. Ja, es muss ja auch nicht immer krasser Inhalt sein, aber ja, das hat sich alles gezogen und das irgendwie stimmt. Das hätte man alles schneller abhandeln können, was ja auch sonst immer gemacht wird. Aber hier nicht, nein, hier nicht. Ja, was ich mir noch, also beim Ansehen gedacht hatte, irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das dachte, vielleicht von anderen Folgen beeinflusst, ich hatte so im Kopf, okay, ist es jetzt irgendwie ein Trick? Sind es vielleicht schon die Replikatoren oder so? Ich kann ja auch nicht sagen, warum. Es ist vielleicht auch nicht logisch, aber das schwamm bei mir immer so mit. Aber dann, okay, es ist doch nicht so, wie ich das irgendwie. Ja, ich dachte, es könnte vielleicht so sein, dass die sich so ausgeben als die. Aber ja, gut, es macht auch nicht wenig Sinn. Aber gut, um das zu infiltrieren halt, weißt du, so einfach. Aber das ist auch Quatsch. Na ja. Wir hoffen, nächste Woche geht es ohne Quatsch oder wenn mit gutem Quatsch, gibt es ja auch weiter. Da sind wir nämlich bei. Die Suche Teil 2, SG1, da haben wir ja eine Riesentruppe an Leuten, die da, was hast du gesagt, ist kein Drache, sondern wie hieß es? Du hattest so ein Wort, so ein
Kein
bestimmtes.
ein Wyvern, ich weiß gar nicht, wie der auf
Ach so,
Deutsch ausgeht.
ja,
Wyvern,
okay.
ne, also Vyvern.
Ja, genau, ja, den sehen wir dann auf jeden Fall, logischerweise nochmal. Der hat ja in der letzten Folge da praktisch diesen Feuerball in die Zuschauer fast schon zu uns gespielt, in Anführungszeichen. Genau, da geht es da weiter, muss ich jetzt nicht mehr zu erzählen, weil es da genau da ansetzt und ein Zweiteil ist. Und dann ansonsten schreibt uns gerne, was habt ihr jetzt von dieser Folge gehalten? Fandet ihr das auch, wie wir, eher so, naja? Oder sagt ihr, was ist das denn? Das ist doch mega genial oder mega schlecht, wie auch immer. Schreibt es uns und
Genau, 5-Sterne-Bewertung.
ja, das sowieso natürlich gerne über Ko-fi unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, passt drauf auf, dass ihr immer mal so eine Anti-Prior, hätte ich fast schon gesagt, die vielleicht auch, aber eine Anti-Replikatorenwaffe zur Sicherheit da habt, weil nicht alles mit Schussschilden funktioniert immer oder wie mit in diesem Fall hier mit dem Sicherheitsmechanismus. Das kann auch irgendwie mal umgangen werden aus Gründen. Passiert alles, deshalb bitte achtet auf euch und dann hört gern nächsten Sonntag wieder rein. Ne? Macht's gut. Ciao.
Genau, ich verabschiede mich mit einer Stargate-üblichen Verabschiedung. Live long and prosper.
So
Bis
sieht's
nächste
aus. Bis
Woche.
nächste Woche.
Ciao.
Ciao.